Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Schneerosen da draußen. Wir sind's wieder, eure Lieblingsfreundinnen.
Moderierst du eine neue Folge von Pippi und Tina an oder was ist da los?
Ja, genau.
Eure Lieblingsfreundinnen.
Eure Lieblingsfreundinnen von Schneeweiß und Rosenrot, die liebe Shake und ich bin die Cora.
Hallo, ich bin scheinbar auch eure Lieblingsfreundin, das freut mich sehr. Diesen Stempel trage ich gern. Hi Cora.
Hey.
Wir sehen uns ja schon zum zweiten Mal in dieser Woche.
Es ist mega geil und wir haben uns sogar mal wieder physisch gesehen. Wir haben uns nicht nur durch den Bildschirm hindurch angelächelt, sondern ich habe die Shake besuchen dürfen. Das war der Hammer. Und habe dann auch erst festgestellt, in was für einer Idylle die Shake eigentlich lebt. Die hat den Ausblick der Ausblicke, ich sag's euch.
Also ja, das stimmt, der ist nicht schlecht.
Direkt auf die Alpen. Was siehst du da eigentlich für Berge? Habe ich mir dann danach noch gefragt, wie heißen die alle?
Mhm, ein Wendelstein, ein Breitenstein. Und dann ist mein alpines Wissen auch schon aufgebraucht. Ich bin ja nicht so die Bergmaus, aber ich schaue sie mir gerne an.
Der Wendelstein und ja. Der Alpenstein?
Breitenstein.
Mhm. Okay.
Oder der Wendelstein ist ja auch die schlafende Jungfrau, weil der ausschaut. Schaut so aus. Wie eine Dame, die da
echt?
Ganz entspannt liegt und schläft, ja.
Oh, das hätte man noch sagen müssen.
Okay, beim nächsten Mal weise ich dich drauf hin,
ja,
wo sie liegt.
Ja, sowas finde ich ja faszinierend. Siehst du einen Mann im Mond?
Manchmal.
Oder Person im Mond?
Manchmal.
Ich auch.
Ja, wenn der Schatten richtig fällt,
genau,
dann sehe ich das auch, ja.
Ja, und Frage an die Schneerosen, kommentiert's mal, ob ihr eine Person im Mond seht.
Oder
spalten sie nämlich die Meinungen.
Ja,
genau.
Diskutierst du die Frage öfters mit Leuten, Cora?
Ja,
ich habe das noch nie mit irgendwem.
Vor kurzem habe ich mit jemandem darüber geredet. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
Okay.
Wann das war, ich müsste dir jetzt mal ein bisschen nachkramen, aber die Konversation an sich über die Thematik Person im Mond, die habe ich mir gemerkt.
Mhm. Okay. Interessant. Ja. Genau, die Cora hat mich besucht. Ich habe die Cora in ein kleines Wasserloch geschleift.
Das war super.
Und dann bist du ja nach München weiter, weil du da beim Zündfunk warst und ein Interview zum Thema
richtig.
Heavy Metal gegeben hast.
Genau, korrekt. Das war richtig cool. Die haben mich eingeladen, der Achim Bogdan und die Bärbel Wossack. Und die zwei, die haben mich vor einem Jahr oder so in Regensburg schon 5 Minuten oder so interviewt im Rahmen von einer Veranstaltung. Und dann fanden die ganze Thematik rund um Heavy Metal ganz interessant, weil das scheinbar im Zündfunk noch nicht so bedient wird. Und dann war ich quasi die Heavy Metal Botschafterin.
Ja, hat
und
die Cora natürlich sehr ausgezeichnet gemacht. Sie hat leider vergessen, vorher nachzufragen, ob das live ist oder nicht. Und hat mir dann danach geschrieben, ach, jetzt wäre es live gewesen. Ich so, ja, okay.
Das
aber man kann es natürlich nachhören in der Mediathek.
War ein ziemlicher Klassiker von mir, weil ich sowas dann vergesse. Ich bin dann so in meinem, oh Gott, was sage ich, wie sage ich das? Hoffentlich sage ich nichts Falsches, dass ich dann die eigentliche Tatsache, was das eigentlich ist, dann so ein bisschen hintan stelle.
Ja.
Ich hab dann auch die Bärbel so gefragt, ist das eigentlich live? Und sie so, ja.
Oh, währenddessen oder was?
Nein, da kurz davor.
So noch 20 Minuten, Entschuldigung.
Haben wir eigentlich live?
Wir müssen alles schneiden.
Dann habe ich natürlich meine ganzen Schmarrn-Kommentare, habe ich mir natürlich aufgespart. Das, was ich sonst so immer verzapft,
ja,
was
genau.
Bei uns halt auch irgendwie in 5 Minuten Länge rausgeschnitten wird, wenn ich meinen eigenen Schmarrn-Laber-Exzess habe.
Die wäre mir noch nie aufgefallen. Musste mal markieren, musste mal die Hand heben, wenn es wieder soweit ist.
Ja. Achtung!
Ja, also du hast ja auch über unseren Podcast erzählt, das fand ich sehr gut. Ich habe der Cora vorher noch eingetrichtert, sie muss den Begriff Schneeweiß und Rosenrot einmal in der Minute sagen. Fast. Und er hat ja auch immer wieder, ist AC/DC gefallen, ich habe da einen leicht despektierlichen Ton rausgehört. Bei allen Beteiligten.
Nein.
Doch, AC/DC kam immer so als Scherzbeispiel. Nicht einmal, wo du echt mal geredet hast, aber zwischendrin immer so, ja, AC, der Achim auch. Und dachte mir so, Leutchen, gell, ich höre fett zu. Ich merke also, das alles.
Ich habe das eine Mal, weil da hat mich der Achim gefragt, wie ich jetzt jemanden, der nun nichts mit Heavy Metal am Hut hat, wie ich dem den Weg dorthin am besten ebne.
Genau.
Und dann habe ich, das war aber wirklich nicht despektierlich gemeint, habe ich gesagt, ja, man kann ja mit AC/DC starten, ne? Das ist eigentlich so die gängigste Band.
Dann nur, das war's nicht. Das ist ja absolut sinnvoll und richtig, was du da sagst. Ich glaube, da war noch ein, zweimal so, ich meine, das mache ich ja auch, aber da war schon ein, zweimal so, AC/DC. Ich dachte mir so, also.
Ich glaube, diese Band wird niemals, ich sage jetzt mal in Bayern zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber diese Band wird niemals diesen Stempel Bierzeitmusik losbekommen, weil es einfach so ist.
Bei den Leuten, die sich nicht auskennen, nicht stimmt natürlich.
Ja, genau. Und es ist, glaube ich, bei Full so abgestempelt. Es ist natürlich, AC/DC ist so viel mehr natürlich. Aber ich glaube, beim Otto Normalhörerin kann das schon sein, vor allem wenn man in Bayern lebt, dass man AC/DC so abgespeichert hat.
Na, auf jeden Fall. Das haben, glaube ich, die meisten Leute haben das so abgespeichert. Und ich glaube, das haben vor allem Leute, die halt jetzt sich nicht extrem viel mit der Band beschäftigen, aber auch so Leute, die, ich kenne das schon, so ein bisschen leicht verächtlichen, belächelnden Touch von Leuten, die jetzt zum Beispiel eher Indie hören oder Folk oder so ein bisschen Musik, die scheinbar irgendwie ein bisschen intellektueller ist. Die jetzt mit da dann AC/DC so ein bisschen belächeln, aber die belächeln natürlich auch Metallica und Maiden und keine Ahnung was. Aber es war natürlich nur ein Scherz. Ich mache ja selber die ganze Zeit AC/DC-Witze. Aber ich meine sie nicht so. Aber wie gesagt, es war ein sehr schönes Interview. Es hat wie lange gedauert? Wie lange warst du da im Studio? Live?
Eine Stunde, also 55 Minuten.
Genau.
Ja, das war sehr, sehr cool. Habe ich dann auch mal die neuen Räumlichkeiten vom Bayerischen Rundfunk sehen dürfen. Also es schaut echt cool aus. Und ich komme gerne wieder.
Sehr gut. Habt's das gehört?
Und die Folge kann man in der Mediathek einfach suchen und nachhören. Bei Bayern 2. Unter Zündfunk.
Macht's das. Ich habe es auch schon mal in unserer Instagram-Story geteilt, Schneeweiß und Rosenrot-Podcast. Aber genau, schaut's da auch in die Bayern 2 Mediathek. Es ist ja...
Genau.
Ja, bitte?
Die Folge ist vom 22.06. und das Format heißt Montagstalk. Und gelaufen ist um 19 Uhr, für die genau suchen wollen.
Yes. Cora, uns ist noch was anderes passiert. Das haben wir im Podcast noch gar nicht besprochen.
Echt?
Na, also, du hast mir ja im Urlaub, als ich im Urlaub in Italien war, hast du mir ja eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Eine WhatsApp-Nachricht. Ich war am Gardasee nur ganz kurz zum Entspannen und bin jetzt selber gefahren, mein Partner ist gefahren, wir sind da gerade so am See entlang ins nächste Örtchen und dann kriege ich bei schlechtestem Netz, plötzlich war der Empfang extrem schlecht, sagt die Cora, Uschi hat angeklopft. Schon gesehen? Und ich so, starre auf mein Handy, so, was?
Uschi wer?
Uschi. Also ich hatte natürlich schon eine Vermutung, Hoffnung.
Es gibt nur eine Uschi.
Kann das sein? Ich so, Uschi wer? So die Cora, Obermeier. Ich so, what? Wo? Sie so, E-Mail. Ich so, ja. Ich habe kein Netz. Ich komme nicht in diese E-Mail. Ich bin extrem nervös geworden. Ich habe geflucht. Mein Partner hat mich angeschaut. Was ist denn jetzt mit dir los? Ich so, die Uschi Obermeier hat uns eine E-Mail geschrieben und ich komme nicht ins E-Mail-Postfach. Und er so, ja, mein Gott, dann schaust du es dir halt in 5 Minuten an. Beruhig dich mal. Und ich so, es geht um Leben und Tod. Ich kann keine 5 Minuten fahren. Dann hat mir die Cora netterweise einen Screenshot von der E-Mail geschickt. Und es ist so, dass ich muss jetzt mal schauen, ich habe quasi mal versucht herauszufinden, wer denn das Management von der Uschi Obermeier macht und habe dann am 22. April eine E-Mail an die Dame geschrieben und habe uns halt vorgestellt und habe auch die Folge mitgeschickt, die wir über die Uschi gemacht haben und habe halt gesagt, dass ich ein großer Fan von der Frau Obermeier bin und dass ich schon weiß, dass es sehr unwahrscheinlich ist, aber ich fragen wollte ich trotzdem mal, ob es denn in irgendeiner Welt die Möglichkeit gäbe, dass die Uschi sich mal ein paar Minuten für ein kleines Interview mit uns Zeit nimmt. Und dann war das jetzt vor 3 Monaten und ich hatte das eigentlich schon wieder komplett vergessen, dass ich diese E-Mail dahin geschrieben habe, weil es kam ja auch bis dato nichts zurück. Und dann hat aber tatsächlich das Management von der Uschi Obermeier zurückgeschrieben und da haben die Cora und ich uns sehr gefreut und da würde ich gerne mal kurz den Anfang vorlesen. Da steht dann nämlich drin, liebe Jacqueline, vielen Dank für Ihre herzliche Anfrage. Was für eine schöne Überraschung, die Folge über Uschi zu entdecken. Wir haben sie gemeinsam angehört und waren wirklich begeistert. Der Witz, der Ton, der leicht oberbayerisch-oberpfälzische Anklang, Uschi hat sich sofort zu Hause gefühlt. Sie und Coralie kommen so sympathisch und authentisch rüber, dass man das Herzensprojekt hinter dem Podcast sofort spürt.
Aha.
Ja, das ist natürlich schon sehr nett, ne?
Mhm.
Da habe ich mich wirklich gefreut. Also, weil ich denke, die wird das ja nicht sagen, wenn die das nicht angehört haben, wirklich, oder?
Nee, also vor allem, das war ja einfach nur eine Mail, um zu sagen, dass wir das gut gemacht haben. Da ist ja jetzt auch kein anderer weiterer Gedanke dahinter, sondern einfach bloß ein Feedback.
Ja, es steht natürlich schon noch drin, dass es mit dem Interview gerade nicht klappt.
Mhm.
Aus Gründen, da weiß ich jetzt gar nicht, ob man das jetzt schon erzählen darf, deswegen schweige ich darüber jetzt mal. Es gibt auf jeden Fall triftige Gründe, warum es jetzt gerade kein Interview mit uns geben kann. Und es steht dann aber noch am Schluss, dass wir den Kontakt gerne aufrecht halten. Und wenn das dann alles vorüber ist, kommen wir vielleicht auf Ihre Einladung zurück. Da mache ich mir jetzt natürlich nicht allzu viele Hoffnungen, weil die dann bestimmt sehr beschäftigt ist. Aber alleine, dass Uschi Obermeier unsere Folge über sie angehört hat und wir dieses Feedback von ihrem Management bekommen haben. Da habe ich mich gefreut wie ein veganes Tofu-Schnitzel.
Geil. Und, ja, ich habe mich auch gescheit gefreut und ich war auch sehr überrascht. Also im positivsten, allerpositivsten Sinne. Sehr, sehr cool, dass wir da gleich eine Rückmeldung gekriegt haben.
Ja, also allein, dass die sich da die Zeit nimmt und überhaupt eine Mail zurückschickt.
Jetzt bist du wieder da, du warst frozen kurz.
Ach so, Entschuldigung. Ja, ja, vielleicht, also wie gesagt, mein Laptop hat es gestern schon mal kurz zerlegt, weil es ihm zu heiß war. Wir nehmen gerade mitten in dieser elendigen Hitzeperiode auf, wo es gerade irgendwie 34, 35 Grad bekommen soll. Und das merkt die Technik auch. Also wenn es jetzt heute mal ein bisschen ruckelt oder so, dann seht es uns nach. Es liegt an der Wärme.
Ja.
Genau.
Genau.
Das war dieses. Die Uschi Obermeier hat unsere Folge gehört. Und gab's noch was?
Na, ich habe eigentlich jetzt alles, alle Themen, glaube ich, abgearbeitet mit dir. Außer dem heutigen.
Ich habe noch ein kurzes, was ich erzählen möchte, was mich sehr gefreut hat, weil meine Schwester mir letztens offenbart hat, dass sie sich schon immer sehr freut, wenn eine neue Folge von uns erscheint.
Oh.
Und das ist cool, weil, also meine Schwester ist jetzt kein riesen Rock- und Heavy-Metal-Fan, hört schon auch immer alternative Musik und so, aber ich glaube, sie findet die Perspektive, die wir da auf das Thema drauflegen, gut. Und was mich einfach besonders gefreut hat, dass es ja oft so ist, dass dann Familie oder FreundInnen, die hören das dann mal an, wenn das rauskommt, weiß schon so, dass man das abhaken kann. Ja, jetzt haben wir mal angehört, was die Jacqueline sich jetzt da schon wieder Neues einfallen hat lassen und bleiben dann nicht wirklich dran. Aber das hat mich sehr gefreut, dass es ja scheinbar ehrlich gefällt und da wirklich Interesse dran hat und dass sie sich schon auf jede neue Folge ehrlich freut.
Wow, cool.
Das fand ich total toll, weil ich kenne das Gefühl bei meinen Lieblingspodcasts, dass man sich dann schon immer denkt, wenn die neue Folge fertig ist und man alle anderen schon gehört hat, so, oh, scheiße, eine Woche warten oder in unserem Fall zwei Wochen warten.
Und dann sofort auf Play drückt, wenn man weiß, okay, heute ist Montag, heute ist Dienstag, der Release-Tag.
Ja, das hat mich sehr gefreut. Grüße gehen raus an meine liebe Schwester.
Grüße auch, unbekannterweise.
Und dann... Die Cora hat vorher im Off schon angekündigt, dass sie richtig on fire ist heute. Sie hat Bock.
Das ist eigentlich eine total geile Überleitung. Weil es gibt einen Song, einen weltberühmten Song, der heißt Light My Fire. Genau.
Den gibt's, ja.
Und von wem ist der?
Von den Doors.
Richtig.
Test bestanden.
Super Überleitung. Ich wollte eigentlich ganz anders anfangen, ich wollte es spannender machen.
Okay.
Aber ja, aber es geht um die Doors, aber auch nur am Rande.
Okay, ich wollte gerade sagen.
Genau. Also wir sind in die 60er. Shake It wird eine Folge, die wird dich, glaube ich, sehr abholen, weil wir uns in die 60er befinden.
Sehr schön. Das magst du, Jacqueline.
Die Jacqueline, gell? Die 60er. Und nicht nur das, die Person, über die ich heute sprechen werde, ist Journalistin, sogar eine der ersten Rockjournalistinnen, die auf jeden Fall sich einen Namen gemacht haben. Und sie ist eine Hexe.
Nein!
So, und jetzt meine Frage an dich. Jetzt haben wir schon ein paar, Reizwörter.
Ja.
The Doors.
Ding, 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 ding.
The Doors, Hexe und Journalistin. Klingelt bei dir irgendwas? Hast du anders gefragt? Hast du den Doors-Film gesehen?
Ja, ist aber schon länger her, dass ich den das letzte Mal angeschaut habe. Tatsächlich. Ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre wieder her. Ich habe den auf jeden Fall mal zeitlang mehrmals angeschaut.
Ich auch. Ich war ziemlich besessen von dem
Also
Film.
Ich bin jetzt gespannt, weil wo ich über die Ingeborg Schober gesprochen habe, deutsche Musikjournalistin, eine der ersten, da ging es natürlich auch um ihre US-amerikanischen Kolleginnen bzw. Vorbilder und Ingeborg Schober hat ja auch in den 60s angefangen. Und jetzt überlege ich schon die ganze Zeit, wie der Name war und er fällt mir nicht ein.
Okay.
Aber es sind schöne Reizwörter.
Das sind tolle Reizwörter,
gell? Da merke ich richtig, wie bei Pavlovschen Hund, wie mir so ein bisschen Wasser im Mund zusammenläuft, wenn du das alles sagst. 60s, Doors, Hexe, Journalistin.
Das habe ich mir gedacht, das ist alles Material für die Shake.
Ja.
Und ich war auch total begeistert. Deswegen bin ich wahrscheinlich halt so on fire, weil ich mit dieser Person, über die ich heute spreche, auch total relaten kann. Ich habe vorhin im Offshoot zu Shake gesagt, ich bin momentan ganz viel am Lesen und ich habe mich die letzten Monate auch mit diesem Schinken hier beschäftigt. Sieht man an diesem ganzen Einmerkerl hier. Und je mehr ich mir eingelesen habe, desto mehr habe ich die Sogwirkung dieses Buches gespürt. Das Buch heißt My Life With and Without Jim Morrison und ist von der eigentliche Titel heißt Strange Days und geschrieben hat ihn eine Patricia Keneally Morrison. Das ist die Frau, über die ich heute spreche und du hörst im Namen schon, es ist ein Doppelname. Und die Frau ist tatsächlich mit Jim Morrison verheiratet gewesen. Man muss sagen, sie ist verstorben. Sie ist 2021 an einer Herzerkrankung gestorben. Aber sie ist verheiratet mit Jim Morrison. Sie hat ihren Namen umgeändert nach seinem Tod. Und man muss auch dazu sagen, das Ganze war keine kirchliche Heirat, sondern ein
schamanisches Ritual.
Richtig, ein Handfasting. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Irisches Heiratsritual, wo man quasi die Hände aneinander bringt. Und auch damals hat es nur funktioniert, so eine Art Blutritual macht, wo man dann sich aufschneidet am Finger und die Finger dann auch zusammenfügt und quasi ein Blutbund eingeht. Und dementsprechend ist Patricia Keneally Morrison die einzige Ehefrau von Jim Morrison. Jetzt habe ich überlegt, ob ich das mag, dass ich über jemanden referiere, der verheiratet mit einem Rockstar war.
Weil du willst nicht diese Anhängselgeschichte erzählen. Ja.
Richtig, das ist so das falsche Narrativ meines Erachtens. Aber nachdem ich dieses Buch gelesen habe, bin ich der festen Überzeugung, dass die Frau ein ganz selbstständiges und sie ist im wenigsten Sinne Frau von Jim Morrison, sondern eine Person, die einen Zeitabschnitt ihres Lebens oder Tage ihres Lebens, besser gesagt, um auf den Titel zu referieren, zurückzukommen, mit Jim Morrison verbracht hat und darüber Bericht erstatten wollte, weil sie einfach ganz viel falsch geleitete oder falsche Aussagen über Jim Morrison in den Medien gehört hat und einfach ihre Perspektive auf das Ganze erzählen wollte. Weil sie selber den Drang hatte, sie hatte zum einen eigentlich nicht die Kraft, darüber ein Buch zu schreiben, aber sie hat diesen Drang verspürt, Dinge richtig zu stellen. Und das hat sie in dem Buch gemacht. Und es ist wirklich ein richtig, richtig cooles, lesenswertes Buch. Sehr, sehr intim, sehr, sehr privat. Und ich bin mir nicht sicher, ob es das als deutsche Übersetzung gibt, aber jedenfalls gibt es es in Englisch.
Das ist ganz schön genau. Ein Schinken.
Es ist ein ziemlicher Schinken, ja.
Von wann ist der? Aus welchem Jahr?
Also insgesamt hat es 572 Seiten und das Buch ist 1992 erschienen. Mhm. Also kurz nach Erscheinen des The Doors-Films. Und dazu nimmt sie dann auch Stellung. Genau, ich glaube, ich fange einfach mal von vorne an.
Ja.
Genau. Wie haben sich die zwei kennengelernt? Das war im Januar 1969. Da war Patricia 22. Und sie war schon seit 2 Jahren Herausgeberin des Musikmagazins Jazz and Pop. Also die war quasi von Anfang an in der Musikschreiberling-Szene unterwegs und hat als eine der wenigen Frauen Interviews geführt und ist zu Konzerten gefahren, war auch auf Woodstock, hat die ganzen 60s in ihrer vollen Blüte miterlebt. Und sie beschreibt das Jahr 1967, also 2 Jahre bevor sie Jim Morrison kennenlernt, als das Golden Age des Rock. Sie sagt, niemals würde Rock mehr an so ein künstlerisches, kulturelles, musikalisches, soziales, politisches, intellektuelles und spirituelles Level kommen. Und sie sagt auch, dass in diesem Blumenbouquet, was damals zu dem Jahr, dieses Blumenbouquet an Bands, das damals so entstanden ist, da waren die Doors die schwarze Rose. Und genau, sie trifft eben 1969 im Januar in New York Jim Morrison für ein Interview und es ging ein Telefonat voraus, in dem sie eigentlich nicht Jim Morrison am Hörer haben wollte, sondern seine Managerin, also die ganze Situation, dass Jim Morrison am Telefonhörer war, weil er einfach abgenommen hat, hat sie schon total überfordert. Sie haben dann ein ganz legeres Gespräch und Jim Morrison will unbedingt wissen, woher ihr Dialekt kommt. Also sie hat scheinbar so einen leicht irischen New Yorker Dialekt und darüber Also das ist so das erste Gesprächsthema. Mhm. Und genau, kurze Zeit darauf ist dann das Interview und sie merkt da schon, okay, wow, irgendwie ist da Verbindung, die übersteigt sowohl dieses Verhältnis Fandom-Superstar als auch das so eine Art, wie soll ich sagen, wo habe ich es aufgeschrieben? Genau, auch das Verhältnis Redakteur und Interviewpartner, das passt alles irgendwie nicht in das Gefühl, das sie hat, und das ist ein ganz neues Gefühl. Und sie beschreibt auch, dass sie von vornherein gespürt hat, dass dieses Gefühl auch von ihm auskommt. Also da hast du schon sofort gefunkt zwischen den beiden. Und dann vergeht aber wieder ein bisschen Zeit. Und die beiden telefonieren dann manchmal. Und also es ist, man merkt das, oder sie merkt, dass auf jeden Fall Interesse von Jim Morrison da ist. Und sie teilt ihm dann auch mit, dass sie von einer alten irischen Schamanenlinie abstammt. Also ihr Name Keneally ist scheinbar übersetzt, bedeutet der Wolfskopf, und ein Wolfskopf ist ja ein Schmuck von Schamanen gewesen. Und es ist natürlich für Jim Morrison.
Asterix.
Genau, Beispiel. Exakt. Ja, richtig. Genau, stimmt. Ja.
Da trägt der Schamane auch einen Wolfskopf. Ja.
Genau. Und Keneally bedeutet, Keneally bedeutet Wolfskopf, und das ist natürlich für Jim Morrison, der sich selber als Schamanen gesehen hat oder sich so verkauft hat, total, total interessant. Genau. Und da auch die Tatsache, dass Patricia Patricia Anhängerin eines Hexenkults ist, imponiert ihm. Genau.
Ja, der hat dann auch so einen Pavlovschen Speichelfluss wahrscheinlich entwickelt, wie ich, wo du mir das am Anfang erzählt hast.
Ja, absolut. Genau, der war da, also diese zwei Reizwörter,
ja,
Hexe,
das kann ich verstehen.
Und Wolfskopf, Schamane.
Hexe, Wolfskopf.
Ja. Genau, dieser Hexenkult, von dem sie Teil ist, kann man gar nicht so übersetzen. Also sie nennt das Wort drei Jochtas. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber am gröbsten kann man dieses Wort mit Weisheit oder Arkanes Wissen übersetzen. Das ist, im Endeffekt ist es eine Art Geheimkult. Und ich glaube, wir hatten ja schon mal eine Folge über Hexerei mit Jinx Dawson. Die wollen ja auch gar nicht, dass die Leute von außerhalb so wirklich sich einen Begriff darüber bilden können, sondern es hat ganz viel mit Geheimnis zu tun.
Ja.
Genau. Ja, und auch auf einer intellektuellen Ebene sind sich die beiden extrem ebenbürtig, und das merken sie auch. Also Patricia hat einen Bachelor-Abschluss in Journalistik, ist schon immer am Schreiben gewesen, ist ganz belesen mit allem möglichen Wissen über Mythologie, Symbolik, arkanem Wissen eben auch, Animismus, bestimmten Archetypen, allem Mysteriösen im Endeffekt. Und auch bei Konzerten von den Doors merkt sie, wie intensiv die Lyrics von Jim Morrison sind und wie sehr sie genau diese Themen, die sie damals so beschäftigt haben, einfach auch in Kunst verwandelt werden in den Songs von den Doors. Genau, also da hat's auf jeden Fall gescheit gefunkt zwischen den beiden. Und dann ist es so, dass Jim Morrison wieder nach New York kommt. Patricia wohnt in New York, hat Zeit ihres Lebens in New York gewohnt. Wie wahrscheinlich viele wissen, hat Jim Morrison in L.A. gelebt. Das heißt, es waren auch viele Flugstunden dazwischen. Und die beiden haben sich nicht so oft gesehen. Aber wenn Jim Morrison in New York war, dann hat er sich gemeldet. Und die beiden gehen zum Essen aus und unterhalten sich dann wieder über Sprachen, über Filme, über Philosophie. Und Jim gesteht ihr auch schon zu dem Zeitpunkt 1969, dass er eigentlich gar keinen Bock mehr so hat, mit den Doors Musik zu machen, sondern eigentlich einen Werdegang als wirklich Dichter anstrebt. Ja, der hat ganz viele Gedichte auch geschrieben. Interessant ist in dem Kontext, dass Patricia von Anfang an eine sehr kritische Leserin seiner Gedichte war. Mhm. Also sie, ich meine, das ist ja ihr Job, kritisch Kunst mit einem kritischen Auge zu lesen. Und sie hat zu der Zeit auch viele Kritiken über Doors Konzerte, Doors Veröffentlichungen geschrieben und auch nicht, sie war dann auch nicht irgendwie getrübt von der rosa-roten Brille oder so, sondern sie sagt selber, sie war sogar oft kritischer, als sie mit Jim Morrison angebandelt oder beieinander war. Und auch die Gedichte von Jim Morrison hat sie immer bis zuletzt sehr kritisch betrachtet und gesagt, Jim Morrison war eigentlich er war ein begnadeter Songwriter, ein Schriftsteller. War er nicht unbedingt, weil es war so, dass seine Gedichte so selbst zentriert waren, dass der Funke nicht übergesprungen ist zum Leser. Und das ist ja eigentlich die Kunst, dass
man konnte nicht andocken, weil es so egozentrisch war quasi.
Richtig.
Ja.
Genau.
Und kann man sich gar nicht vorstellen beim Typ wie Jim Morrison.
Ja,
dass
genau.
Dass er egozentriker war. Was?
Da gibt's dann nur einige Infos, die sehr schockierend sind. Sie war sehr kritisch mit seinen Gedichten und sagt auch, er war ein guter Songwriter und zwar deshalb, weil seine Lyrics in Kombination mit der Musik eine unfassbare Kraft gehabt haben. Und ohne die Musik ist der Funke einfach nicht übergesprungen.
Genau. Das ist ja interessant, weil also wenn Jim Morrison dann ja eigentlich gesagt hat, er wäre lieber ein Dichter als ein Bandmensch.
Mhm.
Also da hat er sich ja dann vielleicht einfach auch ein bisschen selbst überschätzt in seinem literarischen Schaffen.
Ja.
Das ist ja schon, was auch recht häufig passiert, dass dann so leicht egomanische Züge sich durchsetzen bei so Superstars und man dann auch denkt, das ist ja auch dann viele so gescheiterte Solo-Karrieren oder so, weil Leute denken, ich bin's.
Ja.
Und ich funktioniere ohne meine Band, ich funktioniere ohne die anderen. Und oft ist es dann so, dass es gar nicht so gut funktioniert. Oft funktioniert es auch wunderbar, aber manchmal ist es auch so, dass man sagt, nee, ohne deine Band,
ja,
das ist nichts. Ja. Eine Frage hatte ich noch, wie hat er das gut annehmen können, dass sie ihn da so kritisch beäugt und solche Sachen sagt?
Ja, also so was ich gelesen habe, hat er das eher, es ist ihre Offenheit eher als Kompliment gesehen. Einmal hat er auf eine Kritik von ihr reagiert mit den Worten thanks for the shoulder tap. Also quasi so dieses leichte Lob.
Mm.
Also ich glaube, sie sind da schon auf einer intellektuellen Art und Weise miteinander umgegangen, was sein poetisches Schaffen betrifft. Und ich glaube, dass ihm diese Art von Ehrlichkeit lieber war, wie dieses völlig unreflektierte Reagieren auf seine Kunst von so vielen anderen Menschen. Bloß weil er halt Rockstar war und im Prinzip alles Mögliche schreiben kann.
Hätte ich jetzt aber von außen, ich meine, ich bin kein Jim Morrison-Experte, aber ich hätte jetzt auch zugetraut, dass das sein Ego so dermaßen gekränkt hätte, dass er es nicht gut vertragen hat.
Also zumindest habe ich nicht davon gehört. Ich glaube aber, dass er, also er war ja alkoholsüchtig. Das ist ja wohl bekannt, dass Jim Morrison extreme Alkoholsucht gehabt hat.
Ja.
Ich glaube, dass er so zum Ende seines Lebens hin einfach schon so eine Art Lebenskrise gehabt hat. Da werde ich später auch nochmal drauf kommen. Und wahrscheinlich auch gemerkt hat, dass dieses Luftschloss dass er jetzt da in Paris mit seiner eigentlichen Freundin, Pam, da komme ich auch noch zu sprechen, jetzt hier ein Bohème-Leben startet. Ja. Ich glaube, das war auch eher, ja, ein Griff ins Klo. Und ja, im Endeffekt war Paris ja dann auch sein Todesurteil. Und genau. Dazu aber später mehr. Ich habe heute so viel zu erzählen, Jake. Ich weiß nicht, ob mir die 2 Stunden den Rekord halt brechen.
Vielleicht.
Aber
du, ich bin eh schon festpoppt da beim Stuhl. Ich brauche gerade mal aufstehen. Also hit me with your best shot.
Genau. Jedenfalls, die 2 waren zum Essen aus und dann war es so, dass beide, sie selber sagt's so, as if by some unspoken agreement, dann miteinander in ihr Apartment gegangen sind und da das erste Mal Sex miteinander haben.
Sowas aber.
Genau. So ist es gelaufen bei denen. Insgesamt kann man sagen, dass die Beziehung zwischen Jim Morrison und Patricia Keneally sehr, sehr körperlich war. Also die beiden haben sich einfach auf nicht nur auf einer intellektuellen Art anziehend gefunden, sondern auch auf einer körperlichen Art. Und es ist wirklich krass, wie häufig Patricia in ihrem Buch auch sagt, dass sie leidenschaftlichen Sex gehabt haben. 5-mal hintereinander.
Mhm. Also wirklich.
dann, ja. Also ich denke mir dann so, au.
Ja, kommt drauf an, aber, wie man es macht.
Ja,
kann
genau.
Man verschiedenste Wege gehen, aber ich kenne das schon aus so Frühphasen, wenn man so verliebt ist und alles noch aufregend ist und das Verlangen nach dem anderen auch so unstillbar ist, dass man eigentlich die ganze Zeit wieder übereinander herfallen kann. Das sind ja schon sehr tolle Phasen in der Beziehung. Ist dann auch gut, dass es irgendwann wieder aufhört, weil wie du sagst, das kann ja eigentlich kein Körper über längere Zeit aufrechterhalten. Ja. Aber immer wenn ich dann sowas mal wieder lese, dann kriege ich schon so eine kleine Dinge. Mei, stimmt, früher.
Ja, ganz große Emotionen waren da auf jeden Fall im Spiel. Und man muss auch dazu sagen, die hatten eine Fernbeziehung. Dann
da staut sich einiges auf.
War das auch so, dass wahrscheinlich der extra Vibe war, dass es ja eine Affäre war, also das Ganze ja keiner hat wissen dürfen.
Ja, das macht es dann natürlich auch nochmal
intensiver.
Das trägt alles dazu bei, dass es wild und leidenschaftlich ist, glaube ich.
Genau. Ja. Und ja, also sie waren auf jeden Fall völlig verliebt, völlig verschossen ineinander. Beziehungsweise, man hört ja immer nur die Geschichte, die Position von Patricia.
Ja.
Jim Morrison hat sehr, sehr viel Redeanteile in dem Buch auch, aber letztlich ist es so, dass wir aus Patricias Erinnerung heraus diese Geschichte erzählt bekommen. Ja. Von dem her kann ich auch bloß von Patricia sprechen. Jedenfalls bezeichnet sie die Liebe zu Jim Morrison von Anfang an als insane, also völlig crazy einfach. Genau.
Was meistens mit einer leichten Toxizität zusammenhängt.
Ja, richtig.
Wollte ich nur kurz einwerfen, wenn die Liebe sich so crazy anfühlt, ist oft der Red Flag.
Ja,
auch wenn weil die Highs sind so high und so schön, aber das heißt, dass die Lows auch ganz kreislich sein können.
Ja.
Weil gesettelte, loyale, sichere Liebe fühlt sich nicht so wild an.
Ja.
Das ist einfach so.
Und man muss dazu sagen, also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die Beziehung war Fernbeziehung und außerdem haben sich die immer maximal 1 Woche am Stück gesehen. Das heißt, die Zusammenkunft war explosiv. Und man muss aber auch dazu sagen, die 2 hatten nur eine Beziehung für, ich glaube, ein bisschen was über 2 Jahre.
Mhm.
Also sie haben sich 69 kennengelernt und im Januar 69 haben sie sich kennengelernt und im Juni 71 ist Jim gestorben.
Ja. Yeah.
Genau, das heißt, es waren wirklich bloß Tage und da ist es natürlich so, dass wenn der eine Partner stirbt, nach so einer super intensiven Zeit, da bist du immer noch völlig high. Also da bist du immer noch völlig verliebt und behältst den Menschen so auch in Erinnerung. Also du kommst gar nicht in eine Normalität rein, vor allem jetzt nicht bei denen. Es wird nur ganz viel passieren, was völlig crazy ist. Aber du kommst gar nicht in so Alltagsbeziehungsdynamik rein.
Ja, es pendelt sich ja gar nicht ein.
Ja. Genau. Und ich glaube, deshalb ist Patricia Keneally Morrison immer noch bis zu ihrem Tod Jim Morrison extrem loyal gegenüber gewesen, obwohl er so ein Arschloch war in manchen Situationen. Also sie ist bis zum Schluss wirklich ambivalent und sie sagt auch, sie hat diesen Menschen über alles geliebt und sie war auch bis zu ihrem Lebensende mit keinem anderen Menschen beieinander.
Ach was.
Ja, die hat immer, also sie war quasi mit Jim Morrison verbunden in ihrer Ehe auch. Also man muss dazu sagen, sie hat sich als Witwe empfunden.
Ach was.
Ja, und hat bis zum Ende ihres Lebens keinen anderen Beziehungspartner mehr gehabt, weil die Erfahrung mit Jim Morrison so intensiv war.
Okay.
Und gleichzeitig hat sie gesagt, es hat Phasen gegeben, in denen sie ihn nicht gemocht hatte, weil er ein Arschloch war, auf Deutsch gesagt. Und diese Ambivalenz und dieser innere Zwist, finde ich, ist extrem interessant und auch extrem menschlich, finde ich.
Extrem weiblich.
Extrem weiblich.
Finde ich tendenziell, ja.
Also ich glaube, dass sie diese extremen Emotionen, diese extremen Gefühlsdynamiken auch in der Art und Weise genossen hat, dass sie ja das Leben auf eine gewisse Art und Weise intensiv gespürt hat. Und der Fakt, dass das Ganze nur dass das Ganze ein Ablaufdatum gehabt hat, macht das Ganze natürlich zu einer Zeitkapsel.
Ja, voll.
Basically. Ne? Und in der Zeitkapsel hat sie einfach eine extrem krass intensive emotionale Zeit gehabt.
Ich finde einfach nur, ich bin einfach nicht mehr so, also ich habe seit ein paar Jahren, ich glaube in meinen 30ern ist bei mir viel passiert, in meinen 20ern hätte ich das noch auf irgendeine Weise irre romantisch gefunden.
Ja, und sie war auch in die 20er.
Ja,
also
genau.
Wie das alles passiert ist. Ja.
Weil das so, wow, und das ist so intensiv und das ist ja dann mit Hexe und was weiß ich, was da denkst du ja wahrscheinlich, das ist Schicksal und also da hast du ja auch einen ganz anderen spirituellen Vibe noch dabei und du überhöhst es bestimmt noch irgendwie so, wir sind jetzt Seelenbluts irgendwas. Zwischen denke ich mir, ja, waren zwei krasse Jahre. Miles war ein Typ, der dich geheim gehalten hat, der dich teilweise bestimmt, wenn du es jetzt schon dreimal angeteasert hast, schlecht behandelt hat, mindestens ein toxischer Vibe mit dabei, sonst wäre es nicht so krass gewesen. Das ist einfach so. Da kann man jeden Therapeuten fragen. Und danach, wegen 2 Jahren mit dem, dass das intensiv ist und dass das schlimm ist, wenn er stirbt und dass das auch traumatisierend sein kann und dass das Zeitkapsel und alles, das sehe ich. Aber dann das ganze Leben lang, also das finde ich irgendwie schade, weil es sich so anhört, als wäre das so der konzentrierte Fokus gewesen, diese 2 Jahre mit Jim Morrison on and off, wo er sich mal von seiner Freundin zu ihr wegbequemt hat und sie sich heimlich getroffen haben.
Ja.
Und davon zehrt sie irgendwie, was ja verständlich ist oder ja auch sein darf, aber ich finde, wenn das zu viel ist und man da gar nicht mehr wegkommt und man gar nicht mehr in einen anderen Vibe kommt und auch dann sich gar nicht mehr irgendwem anders öffnet oder nicht noch die Chance gibt, dass man vielleicht noch mal was Schönes erlebt und so, das finde ich dann schon fast ein bisschen, ich versuche es mal freundlich zu formulieren, finde ich schade.
Ja, ich hatte ähnliche Gefühle, also ich kann es mir selber auch nicht vorstellen, aber ich war auch noch nie in so einer Situation. Na, wenn du jemanden so extrem geliebt hast und der stirbt dann einfach.
Ja, aber so extrem lieben, das ist immer das, da bin ich inzwischen schon vorsichtig, weil ja, extreme Gefühle, ja, die Frage ist schon immer, ich bin generell, kann ich Liebe, ist für mich ein weirdes Wort, kann ich schwer definieren.
Mm.
Wie soll sich das anfühlen? Ab wann weiß ich das, dass es wirklich ja. Liebe ist? Ist die eine besser als die andere? Aber ich würde das, was die zwei da hatten, ich will ihnen gar nicht absprechen, dass die sich ganz toll fanden und gern mochten und so. Aber ich würde tiefe Liebe, was immer das sein mag, ja, das kann schon sein, aber das ist einfach Begleiterscheinung von einer Beziehung, die extrem anstrengend ist für beide Parteien und neigen Gefühle dazu, sich ins Nirvana zu spiralisieren und dass man durchdreht.
Ja.
Also ich bin auch schon durchgedreht wegen intensiver, wahrer Liebe, in Anführungszeichen, wo ich heute drauf schaue und mir denk, gut, dass du da heil rausgekommen bist.
Ja, 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 voll. Und man muss, also ich kann alle deine Argumente nachvollziehen und ich bin da, glaube ich, auch bei dir, weil die zwei, auch wenn sie verheiratet waren, zwar nicht offiziell, aber zumindest in einem spirituellen Rahmen, dass die zwei einfach auch wirklich sehr wenig Zeit miteinander verbracht haben.
Ja,
und
ja,
da kann man natürlich sie alles schön reden.
Ja, und genau, ist das dann tiefe Liebe, wenn du kennst du den anderen überhaupt so richtig?
Ja.
Oder kennst du halt diese Fläche, Projektionsfläche, die er ist, wenn er einmal in der Woche bei dir in New York ist? Da gab's kein Zoom, da gab's Telefonat. Ja. Also, und dann
du
natürlich auch das Sterben. Ganz schlimm. Und da möchte ich auch gar nicht so drüber reden, als wäre das so, ja mein, dann ist halt gestorben, um Gottes Willen. Es ist ja ganz, ganz schrecklich. Aber natürlich, wie du jetzt gesagt hast, wenn dieser zweijährige Zeitraum dann so abrupt endet, der Mensch ist weg, du hast nur diese intensiven Erlebnisse.
Ja.
Und dann kannst du das ja, weil der Mensch ist ja weg, der macht keine Fehler mehr. Der altert nicht schlecht, der sagt nichts Schlimmes mehr zu dir, der behandelt dir nicht scheiße. Der ist ja dann die perfekte Leinwand,
ja, genau.
Auch für alle Projektionen. Du könntest dir ja dann dein Leben lang vorstellen, wie es wäre, wenn er noch da wäre.
Ja.
Und da neigt man natürlich auch dazu, sich das in den tollsten Bildern auszumalen.
Natürlich, natürlich.
Also dass das natürlich eine sehr schwierige Situation ist, das wollte ich jetzt mit meinem unromantischen gar nicht runterspielen.
Aber ja, also ich verstehe es voll. Weil der kann ja dann, der hat ja keine Chance mehr, sich zu verändern. Zum Positiven oder
Negativen.
Oder
zum Negativen. Und du kannst mit ihm alles machen.
Ja.
Also es ist ja bei Trennungen oder so, oder auch bei, weiß ich nicht, bei unerfüllter Liebe, wenn du dich in jemanden verliebst, der dir das nicht zurückgibt, du verliebst dich ja, da kennst du den Menschen ja noch gar nicht. Und dann ist es ja für manche Menschen, die leiden da so stark und können nicht loslassen, weil sie da so drauf projizieren, die wissen es ja gar nicht.
Ja.
Die verlieben sich dann irgendein Funken oder Potenzial, was sie sehen. Und wo ich mir so denke, ja, aber du weißt doch gar nicht, was das für ein Mensch ist.
Ja, also so die positiven Eigenschaften werden extrem wahrgenommen und alles Negative erstmal so beiseite geschoben.
Ja, und ich meine, Negative ist ja schon mal oft, dass dich jemand nicht haben will. Das sollte eigentlich oft schon reichen in so einer Situation, dass man sagt, ah, okay, dann ist es nichts. Aber da tendieren ja dann viele Menschen dazu, dass sie so, dass das dann alles so in Wallung gerät.
Ja.
Und man sich nicht mehr im Griff hat und man sich fragt, warum? Und da muss ich einfach denken, jetzt beruhigen wir uns alle mal kurz. Aber ja, also Gefühle sind einfach Wahnsinn. Da drehen wir schon halt einfach durch.
Völlig durch.
Völlig durch.
Völlig durch. Also, zu Patricias Verteidigung muss man auch sagen, dass sie, also vielleicht ist es einfach eine ganz andere Art von Lebenskonzept, das sie da an den Tag bringt mit Jim Morrison, weil sie selber sagt, sie mag Zeit mit sich selbst. Sie sagt, I like distance, I need distance. For me, it's the spiritual connection that matters most, not somebody's physical presence, muss man aber sagen. Also als er physisch da war, waren sie sehr physisch, aber Klammer zu. That matters most, not somebody's physical presence. I am a witch, remember? Also sie hat, ich glaube, dass das wirklich auch so mit ihrem Hexentum zu tun hat. oder sagt sie ja auch selber, dass sie sich da so sieht in ihrer Rolle als Frau von Jim Morrison und aber auch selber auf ihre Art und Weise ihr Leben als Journalistin weiterlebt. Sie schreibt dann noch ganz viel, sie veröffentlicht einen Romanzyklus. Also sie selber ist einfach jemand, der ganz viel und intensiv arbeitet und einfach Dinge intensiv angeht. Aber das ist natürlich, ja, ich wäre wahrscheinlich genauso wie du, Shake, ich wäre wahrscheinlich nicht fähig, bis zum Ende meines Lebens da niemanden mehr an meine Gefühle ranzulassen. Ich glaube, ich bin da auch wahrscheinlich.
Ja, also 71 bis 2021.
Ja.
Das wäre lange Zeit.
Ja.
Also, das muss ja auch jeder selber wissen, wenn sie sagt, na, das ist super, ich mag das so, wunderbar. Aber wenn man so intensive Gefühle ja scheinbar auch braucht und mag in allem, was man tut, aber vielleicht ist dann wieder das auch intensiv, das so zu leben wiederum. Also, wie gesagt, alles, was für sie super ist, ist es für mich auch, aber es klingt einfach, also es ist gar nicht meins, kann ich mich überhaupt nicht so gut reinversetzen, also schwierig.
Ja, wenn man sein Leben so auch in einer Art und Weise hat, Jim Morrison ja bis zu ihrem Tod trotzdem nur Einfluss auf sie gehabt.
Mhm. Ich bin ja schon froh, dass du jetzt aber halt erzählst, dass sie immer sie selber auch war, eigenständig, unabhängig von diesem Jim Morrison. Ja, 2 Jahre. Das ist natürlich krass, wenn du 2 Jahre deines langen Lebens mit einem Mann zusammen warst und ab dem Zeitpunkt nur noch mit diesem Mann in Verbindung gebracht wirst.
Mhm. Ja.
Aber wenn du jetzt sagst, sie hat weitergearbeitet, sie hat Bücher geschrieben und sie war halt einfach, sie sagt ja auch, dieses Distanzding war ihr genau recht.
Mhm. Ja, ich meine, das ist halt ein anderes Lebenskonzept.
Ja.
Muss man auch akzeptieren.
Total.
Ja, genau. So, jetzt komme ich zu den Schattenseiten, die leider gar nicht so wenig sind. Die Shake schließt schon ihren Mund zu. Also, wir haben ja schon sehr viel darüber geredet, dass die Beziehung eine sehr körperliche war. Da war ganz viel Sex im Spiel. Und wer sich an den Doors-Film erinnern kann, der erinnert sich auch, dass da das Gespräch von einer Schwangerschaft war. Und tatsächlich war Patricia Kenealy Morrison von Jim Morrison schwanger, hat diese Schwangerschaft aber abgebrochen. Jetzt muss man sich aber mal zu Gemüte führen, wie diese Schwangerschaft entstanden ist. Also Patricia wollte nie ein Kind. Die hat das grundsätzlich abgelehnt, ein Kind zu bekommen, sah sich selber nicht in der Mutterrolle, wollte in ihrer Situation als Schreiberling und aktive Rockjournalistin und jemand, der gern viel weggeht und Drogen konsumiert und einfach viel unterwegs ist, einfach kein Kind haben. Und es war wohl so, dass Jim Morrison beim Sex manchmal ihr Diaphragma genommen hat und einfach aus ihr rausgerissen hat und durch den Raum geschmettert hat.
Ach.
So war der drauf. Und Patricia hat in dem Moment, Stichwort Leidenschaft, dann nicht gestoppt.
So ein Arschloch.
So ein Arschloch, ja. So ein extremes Arschloch und
auch
es ist
aber echt dann dumm von ihr, dass sie, also weil da frage ich mich auch, ist das Leidenschaft oder hat sie sich nicht getraut?
Ja, genau, das ist auch so.
Weil auch wenn sie sagt, das ist Leidenschaft gewesen, dann kann ich mir auch denken, was hätte Jim Morrison, wolltest du ihn halt nicht enttäuschen oder wolltest du halt nicht ihm in der Situation dagegen reden, war halt unangenehm. Er hat die Situation herbeigeführt, die scheiß unangenehm ist.
Boah. Mir fehlen da auch die Worte und das ist so ein krass intimes Thema. Aber ich finde auch so wichtig, darüber zu sprechen, weil es ist scheinbar, also ich kann mir vorstellen, ich will jetzt nicht generalisieren, aber solche Akte gibt's sicherlich öfters und so entstehen auch Schwangerschaften.
Gibt's ja ganz häufig. Mir fehlt jetzt der Fachbegriff. Es gibt ja, glaube ich, einen Fachbegriff für beide Seiten. Es gibt ja schon auch den Fachbegriff dafür, wenn Frauen sowas machen, um schwanger zu werden und heimlich Männer hintergehen. Aber es gibt sehr viel häufiger auch das, dass Männer während des Geschlechtsverkehrs heimlich zum Beispiel das Kondom entfernen, ohne dass es die Frau mitkriegt, weil es dann mehr da spüren oder so Bullshit. Und das ist, boah.
Ja.
Das ist so was von absolut, da fehlen mir die Worte.
Ja, mir auch.
Also wenn jemand ganz klar kommuniziert, schwanger werden ist überhaupt gar nicht und dann sie ein Diaphragma trägt, weil sie sich ja natürlich auch um die Verhütung kümmert und dann er es aktiv entfernt und damit auch noch eine Situation schafft, wo sie sich aus irgendwelchen Gründen nicht traut,
ja,
das zu sagen, Alter, geht's dir nur gut?
Ja, genau. Also einfach völliges, es ist einfach ein Machtspielchen, ne?
Und ja, vor allem, und wer setzt denn dann da mit der Scheiße? Nix gegen. Ja. Aber wenn du natürlich nicht schwanger werden möchtest,
ja,
ist dein Körper betroffen. Seiner natürlich nicht. Jim Morrison ist es scheißegal. Sie muss dann sich drum kümmern, dass sie eine Abtreibung und sowas. Also.
Ja. So, und was jetzt kommt, ist einfach nur noch schlimm.
Ach so, das war so nett.
Nee, also sie wird schwanger. Sie wird schwanger und hat dann einfach einen unfassbaren Zwist und unfassbare Zwiegespaltenheit, weil sie einerseits das Kind will, andererseits weiß, dass sie das Kind nicht will in ihrer Situation und vor allem will sie auch nicht das Kind wollen, weil es von Jim Morrison ist. Mhm. Also ich glaube, dass viele, es gab so die Gerüchte nach dem Tod von Jim Morrison, sind ganz viele Frauen zur Familie von Jim Morrison gegangen und mit kleinen Kindern und haben gesagt, das ist das Kind von eurem Sohn. Wohl hat er es öfters gemacht, diese Diaphragma-Action oder was auch immer er da gemacht hat, dann bei anderen Frauen. Aber ich glaube, dass was Patricia da beschreiben wollte, ist, dass viele Frauen Kinder von Jim Morrison ausgetragen haben, wenn es denn so war, weil es das Kind von Jim Morrison war.
Ja, und da wollte sie sich nicht einreihen.
Richtig, genau. Und was sie auch nicht wollte, ist, dass Jim Morrison für sie und das Kind sorgt. Also, dass sie nicht...
Hätte er wahrscheinlich, vielleicht.
Ja, genau. Dass sie quasi, dass sie sich finanzieren lässt von ihm. Das wollte sie nicht. Das ging gegen ihren Unabhängigkeitsgedanken. So. Und was jetzt kommt, ist einfach bloß nur schlimm. Also sie hat ganz lang gewartet mit der Entscheidung, weil es ihr einfach unfassbar schwer gefallen hat. Dann hat sie sich doch durchgerungen, zum Arzt zu gehen. Und dann war es so, dass die ihr gesagt haben, sie muss jetzt noch ein bisschen warten, weil es ist scheinbar so, dass man Schwangerschaftsabbrüche nur zu bestimmten Zeitpunkten machen kann. Und ich glaube, dass es, da fehlt mir jetzt das Wissen, aber ich glaube, dass damals in die 60er man auch noch später einen Schwangerschaftsabbruch hat machen können mit einer Technik, die das Kind dann quasi von innen, also es wird Salz in den Mutterleib gebracht, so dass das Kind quasi so austrocknet. Und dann holt man es halt raus. Die Geburt künstlich in Gang gesetzt und dann wird der Fötus frühzeitig tot geboren. Und dadurch, dass Patricia so lange gewartet hat, weil sie einfach keine Entscheidung hat treffen können, hat sie das halt durchmachen müssen. Und sie beschreibt es in aller Detailreiche in dem Buch. Und es ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und sie war da in dem Moment in einem furchtbaren Loch. Also sie hat in der Schwangerschaft schon Drogen konsumiert und sich danach natürlich furchtbar schlechtes Gewissen gemacht, was das mit dem Kind macht. Und vor dem Abtreibungstermin hat sie Kokain und Quaalud konsumiert. Beides mit der unterbewussten Hoffnung, dass sie eine Überdosis hat. Also sie war da echt am Ende ihrer Kräfte. Und zwar auch deshalb, weil fucking Jim Morrison sie komplett ignoriert hat.
Also ich wollte gerade fragen, wo war eigentlich Jim Morrison als sein Kind ab? Ja, da hätte ich jetzt vieles drauf verwettet, dass es genau so läuft.
Ja. Ab dem Moment, wo sie ihm mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist, hat er Anrufe nicht mehr angenommen, hat er falsche Versprechungen gemacht. Er hat ihr gesagt, er ist bei der Abtreibung mit dabei, war er natürlich nicht. Also
das ist echt romantisch.
Ganz schlimm. Und da geht dir die Galle hoch und da fragst du dich dann schon, wie in alles in der Welt kannst du diesem Menschen gegenüber so loyal sein nach wie vor, wenn er die behandelt wie ein Stück Scheiße, wenn
du ihm gerade halt nicht mehr ins Konzept passt.
Ja, genau. Er hat ihr auch klipp und klar gesagt, wenn du dieses Kind austrägst, dann werde ich mit dir keine Beziehung mehr haben. Dann wirst du allein sein mit dem Kind.
Und also jetzt nochmal, unabhängig davon, wie es passiert wäre, wenn zwei erwachsene Menschen miteinander Sexualverkehr haben, muss man die Möglichkeit, auch bei Verhütung und so, dass das passieren kann, irgendwo im Hinterkopf muss das da sein. Ja. Und dann muss man zusammen erwachsen da durchgehen, weil das betrifft beide. Auch wenn der Frauenkörper natürlich nur betroffen ist. Aber da haben beide dran mitgewirkt. In diesem Fall ist es ja zu 1000% Jim Morrisons Schuld.
Mhm.
Weil er das ja aktiv herbeigeführt hat, indem er ihre Verhütungsmethode entfernt hat.
Mhm.
Boah, und sich dann so zu verhalten, ist ja so schlimm. Stell dir das mal vor. Du bist in der Situation, du fühlst dich verlassen.
Ja.
Von allem. Und das ist ja, glaube ich, also auch wenn du dir, sie war sich nicht einmal sicher, ob sie das Kind vielleicht nicht doch behalten würde. Ja. Ich denke mir immer, es ist ja meine größte Angst, auch schwanger zu werden. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich kein Kind bekommen würde und dann auch in so eine Situation käme. Und selbst ich mit meinem ganzen, ich möchte kein Kind, das ist ja so eine psychische und physische Ausnahmesituation. Das ist ja trotzdem so schrecklich. Und da dann von dem Mann, den du ja irgendwie scheinbar denkst, du liebst ihn ganz, ganz toll, völlig links liegen gelassen zu werden, ist schon...
Ja. Ja.
Das ist schlimm.
Das ist wirklich schlimm. Und also sie haben sich dann... Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, vor dem Schwangerschaftsabbruch in Miami getroffen, weil Jim Morrison hatte zu dem Zeitpunkt einen Gerichtsprozess am Laufen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab diesen sogenannten Miami-Incident, glaube ich, hat es nicht geheißen, es war was anderes, wo er Blankzung hat und dann abgeführt worden ist.
Yeah.
Und es war bis zum Schluss, es gibt ja keine Kameraaufzeichnungen, unklar, ob er es dann tatsächlich gemacht hat oder nicht. Jedenfalls hat er den Prozess am Laufen gehabt und war zu dem Zeitpunkt in Miami. Und Patricia hat ihn dort besucht und also weil sie sonst nur so irgendwie Kontakt mit ihm hat aufnehmen können. Ne? Und es war ganz heftiger Streit, der dann in Versöhnungssex ausgeartet ist.
Natürlich.
Und lauter so Scheiß halt, ne? Lauter so toxischer Scheiß.
Ja.
Und im Endeffekt war es dann so, dass sie den Schwangerschaftsabbruch dann alleine zum Glück in Begleitung von einer Freundin.
Okay.
Dann hat durchstehen müssen, aber danach bist natürlich gezeichnet fürs Leben. Also
ja,
ganz, ganz, ganz schlimm.
Aber das sage ich immer wieder, Freundschaften, Leute.
Ja.
Freundschaften.
Ja, ist wirklich so.
Die arme Maus.
Mhm. Ja.
Oh. Aber sie hatten dann natürlich nicht zum Teufel gehauen.
Nee, es war...
Schätze ich.
Also ich sag mal so, das Ganze ist dann relativ schnell gegangen, weil zu dem Zeitpunkt, als der Miami-Prozess war, das war, ich glaube, ein halbes Jahr vor seinem Tod.
Mhm. Okay.
Und danach ist dann noch was passiert, was ziemlich eklig ist. Und von dem erzähle ich dir jetzt. Also Patricia sagt, dass es keinen anderen Menschen in ihrem Leben gegeben hat, der sie wütender gemacht hat und der so viel extreme Wut in ihr hochkochen hat lassen als Jim Morrison. Jim, sagt sie, brachte einen dazu, Dinge zu fühlen, zu tun und zu denken, die ich zuvor noch nie gefühlt, getan oder gedacht hatte. Und nicht alle davon waren gut oder klug. Also Jim Morrison war einfach jemand, der, ich meine, er ist bekannt für seinen Hedonismus und ohne Rücksicht auf Verluste einfach nur das gemacht hat, worauf er Bock gehabt hat. Sie sagt zwar selbst, dass in der Zeit, in der sie miteinander beieinander waren, in der sie miteinander beieinander waren, gutes Deutsch.
Na, falsch war's nicht.
Ja, richtig. dass er kaum oder also wirklich seltenst Alkohol getrunken hat. Aber es war trotzdem nicht zu verleugnen, dass er massiver Alkoholiker war. Und das hat sich in der kurzen Zeit, die sie miteinander verbracht haben, einmal in einer sehr kreislichen Art und Weise geäußert. Und zwar war sie einmal mit Jim unterwegs und es war so zum Ende von Jims Leben hin, wo er wahrscheinlich dann durch den Miami-Prozess und zu seiner Tendenz hin, dass er nicht mehr bei den Doors sein wollte, einfach irgendwie in so ein, ja, alkoholisches Fahrwasser geraten ist und einfach getankt hat ohne Ende. Und Patricia hat da an einem Abend mal mitgemacht. Das war, als das Album L.A. Woman aufgenommen worden ist. Also die haben da einfach einen Tag miteinander verbracht. Und es war auch noch eine Bekannte dabei. Und das Ganze hat dann so geendet, dass, also die drei haben irgendwie den ganzen Tag miteinander verbracht und dann war es so, dass sie auf einem Sofa miteinander gesessen waren und in dem nächsten Moment, als Patricia sich umdreht, sind Jim und diese Bekannte verschwunden. Und sie hat sofort gewusst, was
da los ist. Ja.
Genau. Sie hat die zwei dann nicht weit entfernt gefunden beim Rumknutschen. Und sie sagt nur, sie war froh, dass sie nicht beim Schnackseln erwischt hat. Jedenfalls eskaliert die Situation. Jim sagt zu ihr, dass er die Nacht mit der Bekannten verbringen will, sagt gleichzeitig, dass er in dem Zustand, in dem er ist, sowieso keinen hochkriegt mehr. Also stell dir mal die Situation vor, Shake. Es ist einfach, ich werde jetzt schon so grantig.
Also ich muss natürlich sagen, sehr respektlos.
Extrem, ja.
Aber wenn sie nicht da war, wird der Jim Morrison das sehr häufig gemacht haben in Los Angeles.
Ja, also dass Jim Morrison auch mit anderen Frauen was gehabt hat, war ihr bewusst.
Aber das ist natürlich eine, also ich meine allein der Satz.
Ja.
Die ganze Situation ist an Respektlosigkeit nicht mehr zu überbieten, aber er hat sie auch vorher mit einem Schwangerschaftsabbruch sitzen lassen, also dem Typen, da überrascht mich jetzt nichts mehr an Geschmacklosigkeiten, ehrlich gesagt.
Wird nur besser. Also,
super.
So, es ist so, dass der Jim Morrison die Patricia loswerden will. Das lasst es ihr aber nicht gefallen. Die drei verlassen das Studio, also quasi Patricia, die Bekannte und Jim Morrison, alle hacke dicht. Jim Morrison fährt Auto. Die Fahrt an sich ist schon ein völliger Höllenritt. Und sie machen in einem Stripclub halt. Da trinken sie dann zu dritt nur ein paar Gläschen. Und am Schluss sind sie dann, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo sie dann enden, in irgendeiner Wohnung, glaube ich. Jedenfalls ist es so, dass Jim dann einfach pennt.
Hm.
Er legt sie aufs nächste Sofa und legt und pennt. Und dann kommt es zu einem Handgemenge zwischen der Bekannten, die heißt Tiffany, und Patricia. Und das Ganze endet darin, dass Patricia die Tiffany an der Gurgel packt und von der Treppe runterstößt. Also extremste Gewalt, die Patricia sagt.
Sag einmal.
Es gab keine andere Situation in ihrem Leben, in der sie rot gesehen hat. Aber in der Situation hat sie tatsächlich literally rot gesehen. Also extrem.
Das ist auch super, wenn der eigene Partner sowas in einem hervorbringt.
Ja, ja. Und das betont sie auch immer wieder. Also es ist echt krass, was Jim Morrison in ihrem Kopf angestellt hat. Also ein völliger Brainfuck eigentlich.
Mm.
Jedenfalls, die Bekannte überlebt, Gott sei Dank. Und was Patricia jetzt macht, ist so hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, wenn die in der Situation gewesen wäre. Sie sagt der Bekannten nur, sie soll sie jetzt Patricia zum Flughafen fahren, weil sie hat keinen Bock mehr. Also die Frau, die gerade noch eben mit ihrem Typen rumknutscht hat, die fährt sie jetzt zum Flughafen, damit sie den nächsten Flieger nach.
Nachdem sie ihr aber an die Gurgel gesprungen ist.
Genau.
Und die macht es.
Die macht es, ja. Also die andere ist halt völlig irgendwie total komisch drauf. Ne? Die schlägt ihr dann vor, dass sie Jim Morrison dann noch teilen und so. Und das, also dass sie quasi zusammen mit Jim Morrison zusammen sind. Und das geht halt der Patricia total gegen den Strich. Ne? Weil die Patricia im Gegensatz zum Jim Morrison halt monogam ist. Die hat mit keinem anderen Typen irgendwas. Die ist verheiratet mit Jim Morrison.
Hat sie einen tollen Fang gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und der Jim Morrison war halt damals bei der Heirat total intrigued, weil das Ganze halt einfach voll seinem thematischen.
Ja, das hat ihm ja genau gefallen, genau, wie das alles gelaufen ist und
voll.
So.
Genau.
Ja.
Genau. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, meine persönliche Meinung ist, dass er das toll gefunden hat, weil das halt einfach ein schamanistisches Ritual war. Aber man sieht ja, So groß die Emotionen dann da in dem Moment waren, nachhaltig waren sie offensichtlich nicht. Genau. Und das war auf jeden Fall das letzte Mal, dass Patricia Jim Morrison gesehen hat.
Nein!
Ja. Ja.
Oh, das war das letzte Mal und dann hat sie ihr Leben lang nie wieder einen anderen Mann, weil das so intensiv war mit Jim Morrison.
Ja.
Okay, wow. Da hast du ja aber nachhinein, also ich weiß jetzt, sie erzählt es ja auch in dem Buch.
Ja.
Ich wollte also gerade sagen, du musstest das ja im Nachhinein verklärt haben ohne Ende, aber das ist
sie
doch Gaga.
Sie ist ja wirklich offen und ehrlich mit den ganzen negativen Dingen, die Beziehung gehabt hat. Ich meine, es ist ein 500 Seiten langes Buch. Da sind ganz viel intensive Gedankengänge drin.
Sie fliegt dann heim nach New York.
Sie fliegt dann heim nach New York und von dort aus hat...
Na, immerhin.
Ja, es ist Jim Morrison...
Hätte es vorher schon machen sollen.
Hätte es einfach sein lassen sollen.
Gleich, wo die geknutscht haben, hätte es gesagt, sagen sollen, wisst was? Fickt's euch, tschüss.
Ja, genau. Das habe ich mir dann, wie ich die Stelle gelesen habe, habe ich mir das auch gedacht. Weil es ist ja nur noch völlig eskaliert.
Mhm.
Es ist ja nur noch völlig eskaliert und das, der Beweis, also es ist ja eigentlich Beweis genug, wenn der Typ in deiner Anwesenheit mit jemandem anders rumknutscht.
Was willst du da noch?
Dass das jetzt nicht mehr dein Place to be ist.
Ja.
So. Ja. Ja. Witzigerweise, du hast das Wort toxisch genannt. Ich hab in dem, vielleicht einmal oder zweimal beim Lesen dran gedacht, ja, es kann vielleicht eine toxische Beziehung sein. Aber es ist.
Vielleicht.
Ich finde es, ja, aber ich war so tief drin mit ihr quasi beim Lesen, dass ich das gar nicht gecheckt habe. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich der Beweis dafür ist, dass es nur, dass man nur von außen quasi die Rückmeldung bekommen kann, dass eine Beziehung toxisch ist. Weil wenn du selber drin bist, und ich war ja im Endeffekt beim Lesen
mit ihr drin.
Hab das gar nicht so erlebt.
Also das ist ja, da hast du mir ja die schlimmen Sachen noch gar nicht erzählt.
Ja, ja.
Ja, aber schon bevor du irgendwas gesagt hast, habe ich gesagt, ist bestimmt toxisch, weil.
Ja.
Aber da wusste ich ja noch nicht, dass es wirklich so toxisch ist.
Mhm.
Also ja wirklich giftig, im wahrsten Sinne des Wortes.
Extrem giftig. Ja, jedenfalls, die zwei haben dann noch Kontakt und jetzt gibt er das. Der Jim ruft dann an, gratuliert ihr zum Geburtstag, aber ist heute ein paar Tage später droh, aber was soll's. Das ist halt einfach so.
Du droh denkt, das droh denkt.
Gratulier dir nur zum Geburtstag. Und dann haben sie ein sehr langes Telefonat miteinander. Aber also er verspricht ihr, dass er im Herbst nach seinem Paris-Aufenthalt nach New York zurückkommt und dass sie dann ein neues Leben miteinander anfangen.
Mm.
Aber Patricia glaubt das nicht so ganz. Und
ja, wenigstens das, weil das kann ich ihr auch gleich sagen, dass das... Ohne dass ich jetzt weiß, wie die Geschichte natürlich ausgeht, hätte ich es sagen können, dass das nicht passieren wird.
Ja, und es ist dann, also sie haben dann nur ein sehr zärtliches Telefonat miteinander, aber nachdem sie den Hörer auflegt, ist sie nimmer bei Sinnen. Also sie ist so aufgewühlt von allem und sie hat sich in dem Moment von Jim Morrison verabschiedet. Und sie sagt selber, to me at that moment, Jim died.
Hm.
Was natürlich extra tragisch ist, weil er ein paar Wochen später tatsächlich stirbt. Aber in dem Moment hat sie gedanklich und emotional mit Jim abgeschlossen, weil es einfach nicht mehr packt. Weil es einfach zu viel ist. Ja. Interessant halt aber trotzdem, dass sie ihm halt bis zum Ende ihres Lebens gegenüber so loyal geblieben ist.
Ja, warum?
Aber, ja.
Reflektiert sie das? Reflektiert sie, warum sie nach Jim Morrison niemanden mehr wollte? Reflektiert sie, warum sie sich 60 Jahre lang nicht von diesem Gespenst von einem Mann ja lösen kann?
Ja. Ich glaube, das ist die große Leerstelle von dem Buch, wenn ich ehrlich bin. Weil sie sagt einfach, sie führt dann am Ende des Buches ein sehr cooles Interview mit sich selbst. Stellt sich selber kritische Fragen.
Aber die stellt sie nicht.
Und ihr eigenes Argument ist, sie hat dieses Buch geschrieben, weil sie ihn einfach liebt. Weil sie ihn einfach liebt.
Ja, okay, das ist halt Wahnsinn, wenn sie das... Wann war das in den 90ern?
Ja.
Sorry, da muss doch in 20 Jahren muss doch ein Reflexionsprozess angeschoben worden sein, dass ich zurückschaue und mir denke, oh leck. Da war ich an einem Punkt in meinem Leben, wo es mir so ging. Deswegen fand ich den anziehend. Deswegen sind wir in diese Spirale reingekommen. Aus diesem und diesem Grund kann ich mich so schlecht von ihm lösen, von diesem Gedanken. Aber da einfach nur dieses Liebewort, immer dieses Liebewort so rumzuwerfen, als wäre das so auch das Totschlagargument, ist Liebe. Nee. Das war scheiße.
Ja, Liebe ist halt einfach auch so dermaßen groß und vage.
Ich weiß überhaupt nicht, was Liebe heißt, ehrlich gesagt.
Ja.
Wenn das jemand sagt zu mir, weil es denkt ja auch jeder was anderes.
Ja, es ist völlig, also es ist ein Wort, was mit so viel Bedeutungen aufgeladen ist.
Ja, und sorry, also die zwei Geschichten, die du mir jetzt erzählt hast, das ist für mich auf jeden Fall keine Liebe.
Ich lese da mal ein Zitat vor aus diesem Interview. Sie stellt sich selbst die Frage, warum hast du dieses Buch geschrieben? Sie sagt, weil ich Jim liebe und weil ich niemals aufhören werde, Jim zu lieben. Und weil ich möchte, dass die Menschen wissen, was ich durch seinen Tod verloren habe und was sie verloren haben. Weil in keinem anderen Buch auch nur erwähnt wird, dass jemals jemand um ihn geweint hat, jemals um ihn getrauert hat, jemals bedauert hat, dass er tot ist. Und jemand musste es einfach sagen. Ich bin die Lizard Queen und ich kann tun, was mir verdammt nochmal gerade in den Sinn kommt. Es ist natürlich im Englischen schöner, weil sie sich hier auf eine Songzeile von Doors bezieht. I am the Lizard King, I can do anything. Also das ist ihre Antwort.
Weiß ich nicht. Sorry.
Es ist krass, oder?
Also erstmal, dass niemand um Jim Morrison trauert. Weiß nicht, das Grab in Paris ist, glaube ich, immer noch mit Blumen übersät und Leute pilgern dahin. Und ja. Jim Morrison ist bis heute eine völlig überhöhte, mystische Figur im kollektiven Rockmusikgedächtnis.
Also ich glaube, das ist einer der Faktoren, weil er so mystisch ist. Ich glaube, dass Patricia Keneally Morrison Jim Morrison liebt, weil er eine mystische Figur ist.
Ja, bestimmt.
Ich glaube, das ist der Hauptgrund.
Ehrlich. Weiß nicht, ich darf nicht so zynisch sein. Nein,
be cynical.
Für ein paar Mal geil ficken und dann aber so liegen gelassen zu werden und dann über Jahrzehnte hinweg zu erzählen, naja, ich lieb ihn halt, das finde ich, da hat meiner Meinung nach kein Entwicklungsprozess stattgefunden. Da kann die noch so tolle Bücher schreiben und kritische Fragen stellen an andere Menschen und dann kann sie von mir aus auch eine Hexe sein. Aber da frage ich mich, wo bist denn du in der Geschichte? Weil ich höre hier eigentlich nur weirdes Zeug und am Schluss sagst du, ich liebe ihn trotzdem. Ja, weiß ich nicht. Du klingst eigentlich wie eine Frau, die sauber was auf dem Kasten hat. Aber scheinbar hast du nicht gelernt. Ich weiß nicht.
Auf einer emotionalen Ebene ist sie nicht schlau.
Nee, wo ich mir denke, liebst du dich selber? Ich habe das Gefühl, du liebst den toten Jim Morrison mehr als dich selber.
So, und jetzt sage ich dir mal was extrem Interessantes. Ausgehend von dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar ist es ja so, dass Jim Morrison tot in seiner Badewanne in Paris aufgefunden worden ist. Die Umstände sind bis heute noch nicht ganz aufgeklärt.
Gibt's ja auch viele Verschwörungstheorien, bei solchen Rockstar-Toden.
Ja, es gibt da die Verschwörungstheorie, dass er nur lebt, aber das ist sehr wahrscheinlich.
Auf einer Insel mit Elvis, wobei der müsste jetzt wirklich, selbst wenn er damals nicht gestorben wäre, würde er jetzt wahrscheinlich immer leben.
Ja. Und zuerst war die vermutete Todesursache ein Herzversagen. Danach ist es sehr viel wahrscheinlicher geworden, dass er an einer Heroinüberdosis gestorben ist. Also, dass er quasi gemerkt hat, okay, er geht's nicht gut, dann hat er sich ihr Bart eingelassen. Oder Pam, seine Freundin, die mit ihm in Paris war. Und man muss als Detail dazu wissen, dass Pam heroinabhängig war. Also ist die Vermutung groß, dass Pam zumindest in Teilen für den Tod von Jim Morrison verantwortlich war. Jetzt sagt aber Patricia, dass Pam Jim Morrison final bei sich behalten wollte, indem sie ihn umgebracht hat, indem sie ihm eine Überdosis Heroin beigeführt hat.
Final bei sich behalten.
Ja.
Also, dass das auch ein Akt irrsinniger Liebe war.
Richtig, genau.
Und das ist ein Denken.
Ja.
Also, weil alleine, wenn ich habe das Gefühl, dadurch, dass sie der Pam das unterstellt, ist es ein Gedanke, der ihr nicht allzu fern liegt. Nicht, dass sie jemanden umbringen, aber dieses im Tod bei mir, dann ist er für ewig an mich gebunden, weißt schon, dieses Spiri-Gelaber da.
Absolut. Und der interessante Punkt ist, dass sie genau das, diesen Mordverdacht äußert, aber nicht den Sprung zu sich selbst erkennt.
Ja. Wie weird das ist quasi, nicht.
Da keinen Bezug auf sich selbst nimmt.
Ja, also wie gesagt, ich finde, da hätte ich mir hintraus ein bisschen mehr. Oh.
Ich hab gewusst, dass die Folge die aufwühlen wird.
Ja, das triggert mich so, weil das tut mir ein bisschen in der Seele weh, so Frauen.
Ja. Ja.
Weil das tut mir auf der einen Seite total leid, weil, wie gesagt, da mögen schöne Highs gewesen sein, aber unterm Strich sind es die krassen Lows meistens nicht wert.
Ja.
Und da ist auch, finde ich, wenn man sich dann da nicht selber schützen kann, indem man sich rausnimmt. Das tut mir dann auch immer so leid, weil eigentlich spätestens nach dieser Abtreibungsgeschichte hätte man sagen müssen, ich bin mir selber so viel mehr wert und ich möchte mich nicht mehr mit jemandem umgeben, der mich so behandelt. Und dann ging es immer noch weiter und dann ging es immer noch weiter und da sind ja bestimmt auch noch viele andere kleine Sachen passiert. Das waren halt jetzt zwei krasse.
Ja.
Und das alles unter diesem Liebesframe, und das kenne ich von ganz vielen Frauen, dass wir das auch so einstudiert haben, dass Liebe hier oben ist und dass Liebe erstrebenswert ist. Und diese große Disney-hafte Liebe, die einen von oben bis unten durchdringt und wo man dann den perfekten Traumpartner hat, diese intensiven Gefühle und so. Ich glaube, da haben wir alles so einen Bäcker wegbekommen mit dieser Erzählung, dass wir gewillt sind, uns so viel gefallen zu lassen, weil wir immer an diese Liebeserzählung glauben. Und ganz viele Liebesgeschichten, ich meine, die größten Liebesgeschichten der Welt sind alle dramatisch.
Ja.
Da hat man ja schon auch gelernt, das gehört ein bisschen dazu.
Das Drama, ja.
Wenn Liebe wahr ist, dann geht sie durch alle schlimmen...
Und problembehaftet.
Genau.
Ist,
und ja. Dann ist es erst wahr, weil dann...
Dann spürt man das Leben.
Genau, und das ist sowas, da bin ich inzwischen echt weg.
Mhm. Mhm.
Und das ist hier bei ihr, also das tut mir fast in den Knochen weh, die Geschichte.
Ja, es ist schmerzhaft und ich war gefesselt von dem Buch, weil es sind echt Abgründe. Es sind Abgründe, die sich da auftun.
Und die
Patricia kommt auch nicht gut weg. Also in ihrer eigenen Autobiografie kommt sie eigentlich nicht gut weg.
Eigentlich.
Ja. Ja.
Ich meine, eigentlich finde ich es ja schon wieder gut, weil sie ist ja auch nicht beschönt, weil sie ist ehrlich.
Richtig. Ja. Voll.
Und so kritisch, wie sie vielleicht auch Jim Morrisons Werken gegenüber war, so erlaubt sie es, wird sie es uns vielleicht auch zugestehen, so kritisch auch mit ihr umzugehen, nicht?
Ja.
Und das ist nicht... Ich rede nicht so über die, weil im Sinne von, ich will eine andere Frau despektierlich besprechen oder behandeln, sondern wenn ich sowas sage, das kommt immer aus einem Ort von größtem Mitgefühl, weil ich verstehen kann, wie sowas passiert und ich es aber so schade finde, wenn in einer Frauenbiografie, die, weiß nicht, wie alt war sie, als sie gestorben ist?
Als sie gestorben ist, war sie 75.
Schon sowas, oder?
Ja.
Also, dass dann in 75 Jahren diesbezüglich kein Emanzipationsprozess im Kopf auch stattgefunden hat, das tut mir halt weh. Das ist gar nicht, dass ich eine Frau schlecht machen will. Das ist dann eher, weil ich mir denke, das tut mir weh, wenn das nie an einen anderen Punkt kam, dass man, sie muss jetzt nicht super feministisch und scheiß Jim Morrison, so wie ich da drauf schauen, aber dass das so mal so ein bisschen anderer Engel reinkommt, so ein bisschen andere Perspektive.
Ich glaube, sie hat sich selber als Feministin betrachtet. Wahrscheinlich war sie feministisch in den 60ern.
Das möchte ich auch gar nicht absprechen, weil man kann auch feministisch sein und trotzdem in eine toxische Beziehung geraten und
Absolut,
was man sonst predigt, plötzlich funktioniert nicht.
Ja.
Wie wir es ja auch schon sagten, wenn man da selber drin gefangen ist, ist es auch nochmal ganz was anderes, wie wenn man neutral von außen drauf schaut.
Ja.
Aber Feminismus sieht ja auch bei jeder Frau und für jede Frau anders aus. Aber das ist jetzt für mich schwierig, einfach nachzuvollziehen.
Ja.
Und auch immer dieses, da sieht man es auch wieder, diese überhöhten Rockstar-Figuren.
Mhm.
Also jedes Mal, wenn wir uns einen hier so mit anschauen, weil der halt mit drin ist, weißt schon, wenn wir über eine Frau sprechen, die kommen eigentlich wirklich nie gut weg.
Ja, voll.
Und das ist ja zum Teil auch okay, weil Menschsein bedeutet auch Scheiße zu bauen und dieses, wie gesagt, man hat sich da irgendwie drauf geeinigt in den 60s und 70s, dass man diese Rockstar-Figuren so überhöht zu Halbgöttern. Aber es waren schon oft auch einfach richtige Arschlöcher.
Ja, voll, die sich da halt einfach auch diesen Status völlig zunutze gemacht haben.
Ja, und auch ihr Verhalten Frauen gegenüber. Also ob das dann der tolle Bob Dylan war, der Joan Baez nicht die Butter am Brot vergönnt hat und irgendwie da mit einer anderen ein Kind gezeugt hat, während der, also, und dann im Interview mit Rolling Stone total scheiße über sie redet. Denke ich mir immer so, nee. Lloyd.
Ja, und es war eben nicht nur Jim Morrison, der ja quasi der Botschafter des Hedonismus war mit I'm the Lizard King, I can do anything. Es waren halt einfach ganz viele andere Männer, die nicht so offen ausgedrückt haben, dass sie auf alles scheißen und trotzdem auf alles geschissen haben.
Ja, die Großen haben alle auf alles geschissen. Da ist keiner, also da ist fast, not all men and so, aber da sag ich dir, da wenn du reinschaust, da ist jetzt keiner dabei, der sich großartig mit Ruhm bekleckert hat, was ja auch irgendwie, wie gesagt, alle jung, alle plötzlich Weltruhm, quasi noch Teenager, oft bildungsfern, nicht immer, plötzlich mit Geld übergossen, mit Zugang zu Frauen, Drogen, dass das jetzt keinem Charakter gut tut.
Ja.
Glaube ich, da sind wir uns einig. Aber, dass dieses Bild auch bis heute sich so ungebrochen hält. Ich meine, man kennt diese Geschichten ja.
Mhm.
Von allen. Also vom Angus, da gibt's keine.
Der Angus. Ein unbeschriebenes Blatt.
Ja, offiziell schon. Ich hoffe, das bleibt so. Echt nicht, wenn da noch irgendwas auf den letzten Metern rauskommt.
Von Dave Murray
und
Adrian Smith auch nicht.
Ja, aber weißt schon, die ganzen Großen, da, die haben so schlimme Sachen gemacht. Der Ozzy, der Jim Morrison, Steven Tyler, Eric Clapton, also da kannst du jetzt 10 Namen nennen und in einen Sack tun und einen rausziehen und da wird keiner großartig besser sein als der andere. Und irgendwie ist es aber bis heute so, auch bei mir ja, bis wir hier auch angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, so, ja, gut, der Ossi hat im Rausch, wollte die Sharon mal fast umbringen, war im Gefängnis deswegen. Ossi, Legend. Also so, dass das so gar keinen, da geht's mir nicht einmal um eine Cancel Culture, aber da geht's mir schon darum, dass ich sag, echt gar keine kritische Auseinandersetzung mit diesen ganzen Leuten, die wir da auf so Podeste gestellt haben. Gar nicht. Die können einfach die wildesten Sachen veranstalten und keiner sagt was.
Vielleicht rede ich jetzt mal über den Film. Weil, also du hast gesagt, du hast ihn vor längerer Zeit mal gesehen, auch öfters, aber du kannst ihn nicht mehr so ganz erinnern.
Ja.
Ich finde, dass der Film, ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber der setzt sich definitiv kritisch auseinander mit der Figur Jim Morrison. Also es gibt ja wirklich Szenen, die Jim Morrison als absolut missbräuchlich darstellen. Also es gibt diese eine Szene, wo er Pam in den Schrank steckt und den Schrank dann anzündet. Also einfach krass. Und es ist halt so, dass Patricia sagt, diese Szene hat im Real Life niemals stattgefunden. Und sie sagt auch, dass das Skript von dem Film generell im Endeffekt fast erfunden ist. Also Oliver Stone, der übrigens Conan der Barbar auch gedreht hat, hat aus Jim Morrison im Endeffekt eine andere Figur gemacht. Wahrscheinlich die, die er selber als Jim Morrison sehen wollte. Er selber hat Jim Morrison nie kennengelernt. Jedenfalls bemängelt Patricia an dem Film, dass man mit Jim Morrison am Ende kein Mitleid hat. Und das ist jetzt natürlich interessant in dem Hinblick auf, wir sehen Jim Morrison endlich einmal kritisch auf der einen Seite, Oliver Stone, und Patricias Seite, ich kann mich mit dem Jim Morrison in dem Film überhaupt nicht identifizieren, das war niemals Jim Morrison und keiner hat Mitleid mit ihm zu dem Moment, an dem Moment, wo er stirbt. Und es gibt halt jetzt diese beiden Extreme. Ja.
Die Frage ist zum Beispiel, also die haben sich ja selten gesehen. Woher weiß jetzt sie, dass sowas nie passiert ist?
Richtig. Damals hat es auch noch keine Handys gegeben, da wo
weiß
man
sie das,
Videos
weil er
halt
das gesagt hat? Oder, weil, also, sage ich jetzt mal, das wäre passiert und er hat es ihr halt nicht erzählt. Weil das ja vielleicht nix ist, weil ich am nächsten Tag aus dem Alkoholrausch aufwache.
Richtig.
Was ich gern erzähle.
Ja.
Also woher ist sie sich so sicher?
Ja, das sagt sie auch nicht. Also die gibt keine Quellenbelege oder so, dass das nicht war.
Weil sie sagt ja nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jim sowas gemacht hat.
Ja,
sondern sie sagt, das hat er nicht gemacht. Und dann denke ich mir, ja, aber du warst ja nicht dabei.
Ja. Du warst nicht dabei.
Es ist ja dann auch nur deine Vermutung. Ich weiß jetzt auch nicht, wo Oliver Stone diese Szene her hat.
Ja, es ist zu vermuten, dass wenn die Szene nie in der Realität stattgefunden hat, dass es einfach geschrieben hat.
Also, ja, ist schon klar, wie ist denn dieser Film? Also oft wird ja vorher gesagt, na, das ist eine Mockumentary oder das ist eine Documentary oder es ist ein Biopic oder die Szenen sind frei erfunden, künstlerische. Also das wird ja bei so Filmen schon oft mitgesagt, wie viel davon ungefähr der Realität entspricht und ob der Regisseur sich da Freiheiten erlaubt hat und so. Das weiß ich jetzt bei dem Doors-Film nicht. Wie ist der erklärt? Also boah, wie ist der betitelt? Ist das ein Biopic? Ist das ein...
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also was ich dir sagen kann, ist, dass Patricia beschreibt, dass die Familie von Pam Corson, also der in Anführungszeichen offiziellen Freundin von Jim Morrison, die ja 2 oder 3 Jahre später nach Jim Morrisons Tod auch gestorben ist. Die Familie von Pamela Corson hat Oliver Stone im Prinzip dazu gedrängt, Pamela nur im positiven Licht dastehen zu lassen.
Mhm.
Also ihre Heroinsucht zum Beispiel nicht zu zeigen und so weiter. Also es gab viel Einfluss von außen. Ich denke mal, dass die Corson Family nicht nur die einzigen waren, die Einfluss auf diesen Film genommen haben.
Also es ist ja schon, wenn ich das jetzt mal recherchiert habe, ist ja schon Biopic, das schon den Anspruch erhebt, ungefähr die Geschichte zu erzählen. Ich meine, dass egal ob es eine Doku, Filme sind immer gefärbt, Menschen machen was. Auch in der Wissenschaft, sobald der Mensch was macht, ist es gefärbt. Durch irgendeine Brille. Wie du sagst, Heroinsucht soll rausgeschrieben werden, wird rausgeschrieben oder nicht gezeigt. Aber der erhebt jetzt schon den Anspruch, dass man sagt, das ist ein Film, der basiert auf Interviews, Biografien von anderen Zeitzeugen, Aussagen und Musikarchiven und sowas.
Ja. Also Patricia hat auf jeden Fall bei diesem Film mitgewirkt, insofern als dass sie interviewt worden ist von Oliver Stone, auch alle möglichen privaten Details rausgegeben hat, Briefkorrespondenzen mit Jim Morrison, auch Details über ihr Sexleben und so weiter. Also sie hat quasi bei der Recherche mitgeholfen und da auch viel Einblick gegeben, vor allem auch deshalb, weil Pamela Corson ja nichts mehr sagen hat können, die war zu dem Zeitpunkt schon tot. So dass sie die einzige Quelle war, was wirklich intimes Leben mit Jim Morrison betrifft.
Aber das wird er dann mit anderen bestimmt auch gemacht haben. Oliver Stone, Interviews geführt, Sachen gefragt. Also,
kann
natürlich jeder immer irgendwas erzählen, aber es ist jetzt, wenn er sie natürlich schon sehr intensiv interviewt hat, um die Geschichte richtig zu erzählen, hat er das bei vielen anderen ZeitzeugInnen auch gemacht?
Mit Sicherheit. Ich denke schon. Weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur Patricia interviewt
hat. Nee, das wäre Wahnsinn. Das wäre also eine Herangehensweise, die völliger Bullshit ist. Aber es kann einfach auch sein, dass vielleicht der Großteil der anderen ZeitzeugInnen Jim Morrison anders wahrgenommen hat als sie.
Ja, definitiv auch im Hinblick darauf, dass sie wirklich nicht viel Zeit mit ihm verbracht hat.
Ja.
Das muss man sich immer wieder vor Augen halten.
Ja, also vielleicht war dieser Ein-Wochen-Ausschnitt alle paar Wochen, den sie gesehen hat, halt nur so ein kleines Fenster, so ein kleiner Teil von einem ganzen Jim Morrison-Puzzle.
Ja, und durch die rosarote Brille.
Und durch die rosarote Brille gefärbt, ja.
Genau.
Muss ich mir direkt mal wieder anschauen.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Jedenfalls, ein cooles Detail zu dem Film. Die Patricia hat tatsächlich eine Cameo-Rolle in dem Film.
Ach.
Ja, und zwar als Hohepriesterin beim Handfasting-Ritual. Da muss man mal beim nächsten Mal gucken. Mhm. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, das Handfasting-Ritual ist auch extrem gekürzt worden. Da kann sie sich auch drüber beschweren, weil es halt völlig aus dem Kontext gerissen kann. Keiner damit anfangen, was das jetzt eigentlich genau ist.
Ja, gut, und ist halt vielleicht auch nicht so wichtig, so ein Kinderblutschwur. So gemein, aber weiß nicht, was, weil ich verstehe das, für sie ist das irgendwie der wichtigste Zeitpunkt ihres Lebens.
Ja, klar.
So denkt man sich halt, ja, ihr derzeit jetzt ein bisschen schamanisch umeinander.
Da.
Eure Hände ist im Film dann und vielleicht.
Und dann auch leidenschaftlicher Sex.
Ja.
Das ist also anschließend.
Das, die anschließend, Szene ist dann länger, oder?
Anschließend an die Handfasting-Szene ist dann wirklich leidenschaftlicher Sex über alle Ecken der Wohnung hinweg.
Okay. Gut.
Ja. Genau. Oh.
Da haben wir im Film dann 15 Minuten dafür eingeräumt.
Ja, das ist echt so.
Handfasting-Ritual, 5 Sekunden. Danach 15 Minuten. Leidenschaftlicher Sex.
Ja, genau. So ist es. Nach dem Tod von Jim Morrison hat sie sich, wie gesagt, in die Arbeit gestürzt. Sie hat dann als Texterin für CBS gearbeitet. CBS ist so ein Hörfunk- und Fernsehunternehmen, wo halt ganz viel kulturelle Dinge besprochen werden und sie hat dafür getextet. Muss scheinbar auch nochmal eine ganz wilde Zeit gewesen sein. Ziemlich kokslastig und ziemlich arbeitsintensiv.
Mhm.
Danach haben sie bei CBS Arbeitskräfte reduziert, so viel ich mir erinnert, und sie ist dann gegangen und hat dann ab dem Zeitpunkt als freiberufliche Schriftstellerin gearbeitet und eben an ihrer Romanreihe gearbeitet. Das ist dann zu ihrem Lebensmittelpunkt geworden und auch zu ihrem Lebensprojekt, abgesehen von Jim Morrison. Diese Romanreihe nennt sich Keltiade. Gibt es beim Heine Verlag, sind, glaube ich, 7 oder so Romane und da geht es um eine keltische Fantasy-Story basierend auf ihrer Herkunft, weil sie selber sieht sich ja auch als Keltin. Genau, das ist mal ganz interessant. Ich glaube, ich werde da einmal reinlesen, weil es mich einfach interessiert, wie sie so klingt in der Romansprache.
Ja.
Das ist ja nochmal was ganz anderes. Genau. Und ihr letztes Projekt vor ihrem Tod wäre eigentlich gewesen ein Band namens Fireheart. Das wäre gewesen eine Sammlung von Gedichten, Songs, Zeichnungen und Liebesbriefe von Jim Morrison an sie. Und aus Urheberrechtsgründen konnte sie es damals in den 90ern noch nicht veröffentlichen. Also es gibt quasi eine Werbeanzeige am Ende des Buches, die das schon mal bewirbt und sagt, dieses Buch Fireheart wird 2021 veröffentlicht und zwar am 3. Juli.
Ach, weil dann das Urheberrechtsding ausläuft, oder was?
Genau, zwar nach 20 Jahren. Genau. Nur ist es tragischerweise so, dass dieses Buch niemals rausgekommen ist. Ich habe nochmal recherchiert. Und noch tragischer ist eigentlich, dass sie 20 Tage später im Alter von 75 Jahren gestorben ist.
Oh, das ist aber schon. An was ist sie gestorben? Weiß man das?
An einer Herzkrankheit.
Das hat man vorher schon, gell?
Mhm. Genau, ja. Also aus dem Buch Fireheart ist leider nie was geworden. Finde ich sehr schade, weil mich jetzt sehr interessiert.
Ja.
Hält natürlich auch dieses Gefühl aufrecht, dass das vielleicht doch alles nicht passiert ist. Ne? Also ich finde dieser ganzen Erzählung von Patricia Morrison auch so intensiv und so detailreich sie ist. Ich habe bis zum Schluss, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so passiert ist. Und dieses...
Echt?
Ja, wirklich.
Wie kommt's dazu? Was meinst?
Ich weiß es nicht. Also es ist... Ich glaube, dass ihre... Ich will ihr jetzt wirklich nichts unterstellen, aber ich glaube, dass ihre Wahrnehmung halt einfach getrübt war durch eine rosarote Brille und dass sie vielleicht sich da in etwas eingesteigert hat.
Aber wie meinst du, dass alles nicht so passiert ist?
Also,
wo fängt die Fiction an dann?
Das ist keine Ahnung.
Das ist dann Fanfiction eigentlich, oder?
Fanfiction,
was sie da macht.
Ja. Also, ich sag bloß, wenn dieser Band mit Gedichten und Zeichnungen und Briefen, wenn der rausgekommen wäre, dann hätte das Ganze einfach ein Fundament gehabt. Und ich glaube, also ich glaube Patricia jetzt einfach, dass das so passiert ist.
Aber es gibt jetzt schon Fotos von diesem Hochzeitsding und so.
Nee.
Oder?
Es gibt ein Foto von Patricia und Morrison, aber ich glaube nicht von dem Hochzeitsding.
Ach so, okay.
Genau.
Aha.
Und ich glaube, das war deshalb Patricia auch so wichtig, diesen Band zu veröffentlichen, weil das dem Ganzen einfach ein Fundament gegeben hätte. Und leider ist es nie zu der Veröffentlichung gekommen. Ich weiß auch nicht warum, weil es hätte ja stattfinden können, aber wahrscheinlich haben dann irgendwelche Familienmitglieder von entweder Pamela oder Jim da dagegen gehalten. Es ist nämlich auch so, dass sie in dem Buch keine Gedichte von Jim Morrison veröffentlichen darf, weil das Urheberrecht, weil die Familie das Urheberrecht hatte.
Mhm.
Sodass das halt alles so irgendwie.
Ich meine, wann läuft das aus 70 Jahre nach dem Tod?
Ich glaube schon, ja. Also man kann nur hoffen, dass vielleicht dieser Band endlich mal rauskommt.
Damit du glaubst, dass das alles passiert ist.
Ja.
Also dich
nee, das klingt so drastisch. Ich glaub's ihr schon irgendwie, aber ich hätte halt, wahrscheinlich ist das mein wissenschaftliches Brain,
aber du hast
das sagt,
ein bisschen ein komisches
Quellen.
Gefühl.
Ja, genau.
Das hast du jetzt wahrscheinlich nicht bei jeder Biografie, die du liest, oder?
Ja, genau. Ja.
Mhm. Ja, aber manchmal habe ich natürlich, wie gesagt, keine Fotos und so wegen der Affäre und
manchmal habe ich mich bei dem Gedanken erwischt, ja, das hat es jetzt als iPod, da war es in einem Liebeswahn.
Mhm.
Vor allem auch hinsichtlich der Reaktionen von Jim Morrison, die ja eigentlich total konträr zu dem waren, was sie gespürt hat, aber in ihrem Liebeswahn nicht realisiert hat. So.
Mhm. Ja, interessant.
Und trotzdem sagt sie am Schluss des Buches, sie hat das Buch nicht geschrieben, um damit Kohle zu machen, sondern um ihren eigenen Standpunkt jetzt mal klar zu machen und eine Geschichte zu erzählen über Jim Morrison, in der Jim Morrison einfach anders dargestellt wird.
Ja, aber anders scheiße oder was? Weil das verstehe ich nämlich auch nicht, weil dann sagt man, also in dem Film, da wird mein Jimmy Boy gar nicht so dargestellt, wie er war. Weil in echt hat er mich nämlich bei der Abtreibung sitzen lassen. Dann bin ich neben ihm geguckt und dann hat er mit der Tiffany umeinander geschmust.
Also, wie gesagt,
so war mein Jimmy Boy nämlich, den ich mich bis heute liebe.
Es ist so crazy, weil das Buch ist wirklich gut und ich empfehle es dir, Shake, zum Lesen. Ich empfehle es auch allen anderen Schneerosen zu lesen, weil es einfach so extrem ambivalent ist.
Mhm.
Und so extrem in dem, was da eigentlich ja beschrieben worden ist.
Ich habe Angst, dass ich mich extrem viel aufregen muss. Muss bei den Temperaturen ein bisschen auf meinen Blutdruck achten. Bin immer die jüngste Cora.
Ja.
Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Vor allem der Cora-Exemplar schaut wirklich durchgearbeitet aus.
Ich habe das ja auf Tour dabei gehabt.
Ja.
Also das war wirklich...
Wow. Da geht die Literaturwissenschaftlerin durch.
Ja, total. Da bin ich durch.
Ja, krasse Geschichte.
Ja. Mhm. Also ich glaube, abschließend kann man sagen, dass Patricia Kenealy Morrison ein unfassbar interessanter Mensch ist, mit emotionalen Höhen und Tiefen, intellektuell extrem brillant und eine unfassbar gute Schreiberin und ein unfassbar interessanter Mensch. Und
ja, voll. Bloß das mit der Beziehungsebene, das hat es
nicht so drauf. Ne?
Klingt nicht danach.
Jedenfalls ist das wahrscheinlich der Grund, warum ich sie aufgenommen habe in unserem Podcast, weil ich das Gefühl gehabt habe, sie hat was zum Sagen. Sie möchte was sagen und sie möchte was teilen mit uns.
Ja, und, super spannend.
Ja, also in ihrer Ambivalenz ist sie eine extrem spannende Person. Ja.
Ja, vielen Dank dafür die krasse Recherche und sorry für meine unromantische, lieblose Art, also, hey, aber da gib mir das Messer in der Hosentasche auf, wenn ich sowas höre. Am Anfang, wo du angefangen hast, haben schon alle Red Flag Alarmglocken bei mir, alle, die ich habe, bing, 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 bing,
ja,
bing.
Aber es ist ja super, deswegen habe ich, also ich habe genau gewusst, dass ich da einige Red Flag Knöpfe drücken werden.
Das wird erwischt.
Von dem her, super.
Zum Schluss noch einen ganz kleinen nicht ganz related, aber es geht um die Doors. Nur einen kurzen, naja, Fun Fact ist blöd gesagt, weil es nicht funny, aber ich komme ja aus dem kleinen, beschaulichen oberbayerischen Städtchen Bad Aibling. Und da wir hier eine sehr renommierte Krebsklinik unter anderem haben, passiert es, dass in Bad Aibling immer mal wieder berühmte Menschen aus- und eingehen. Also, Kumpel von mir hat zum Beispiel mal einen Bono von U2 in unserem Café sitzen sehen, weil seine Frau da gerade behandelt wurde. Und so ist es auch passiert, dass Ray Manzarek, der Keyboarder von den Doors, tatsächlich in Bad Aibling oder in Rosenheim an seiner Krebserkrankung verstorben ist, weil er hier in Behandlung war. Und wir haben
in Bad Aibling verstorben? Ah, wow, das habe ich nicht gewusst.
Und hier gibt's einen kleinen Buchladen, das Librano, in der Innenstadt, und da steht ein Klavier. Und das ist gegenüber von der St. Georgs Klinik, wo Ray Manzarek unter anderem behandelt wurde. Und ab und zu, vor oder nach seiner Behandlung, hat er sich an dieses Klavier gesetzt und hat da den Besitzer gefragt, ob er ein bisschen spielen darf. Wow. Und der Besitzer ist selber Musiker. Und er hat ein, zweimal gebraucht, bis er sich gedacht hat, also irgendwoher kenne ich den, gell? Und dann kam halt raus, dass es Ray Manzarek ist. Der da wohl, so sagt die Erzählung, immer mal wieder an diesem Klavier gespielt hat. Er ist wirklich in Rosenheim-Bad Aibling verstorben vor 13 Jahren. Und genau, also der Keyboarder von den Doors ist quasi in meiner Heimatstadt verstorben. Wow. Und hat immer mal wieder auf diesem Klavier gespielt. Weswegen der musikaffine Besitzer des Buchladens dieses Klavier wahrscheinlich für immer und ewig in Ehren halten wird. Und genau, das war noch mein kurzer persönlicher Take zu einem Doors-Thema, das überhaupt nichts mit der Patricia zu tun hat, aber das wollte ich nur noch kurz loswerden.
Wow, ja. Okay.
Traurig natürlich, aber wild, dass hier immer mal wieder, muss man in Bad Aibling die Augen aufhalten. Mhm. Es hat meistens halt einen traurigen Anlass, wenn jemand hier ist, weil halt dann man davon ausgehen kann, dass die Person oder eine Person, die der Person nahe steht, in Behandlung sein muss. Aber deswegen sitzen da ab und zu mal so Koryphäen wie der Bono oder der Ray Manzarek am Stadtplatz von Cappuccino. Ha. Ja, das ist echt crazy.
Habe ich nicht gewusst.
Ha. Ja, da, also der Kumpel, der Bono gesehen hat, ist auch noch großer U2-Fan. Und in dem Moment, als er aufstehen wollte und kurz hingehen wollte, ist sofort, den hat er vorher völlig übersehen, weil der sich so unauffällig verhalten hat, der Security gekommen und hat gesagt,
Oh, okay.
Also war sofort der Bodyguard da und hat gesagt, no.
Aha.
Aber ja, so irre oft werden die Leute in Bad Aibling scheinbar nicht erkannt. Die können sich hier wohl, wenn sie ein Kappi aufsetzt, ein bisschen befreiter durch die Stadt.
Weil man gar nicht drüber nachdenkt.
Da denkst, da rechnet, in Berlin rechne ich jetzt vielleicht mal damit, dass mir jemand über den Weg läuft, den ich schon mal gesehen habe im Fernsehen. Ja. In Bad Aibling wirklich nicht. Genau. Ja, hey Cora, vielen Dank. Es war sau spannend.
Gerne, ich habe auch richtig Bock gehabt. Und ich finde es immer super, wenn ich einfach einen richtig fetten Schmöker zur Vorbereitung lese, weil ich dann so dermaßen in der Thematik drin bin, dass ich stundenlang drüber erzählen könnte. Das schaffe ich oft nicht aus Zeitgründen, aber jetzt habe ich es mal wieder geschafft und es ist wirklich super.
Ja, voll geil. Lesen. Genau. Wir sollten alle mehr lesen, haben die Cora und ich vorher schon im Off gesagt. Das geht in so einem Erwachsenenalltag leider oft mal, fällt das Lesen hinten runter.
Ja. Ich sag den Titel nochmal, das Buch heißt Strange Days, My Life With and Without Jim Morrison von Patricia Keneally Morrison. Und die New York Daily News haben damals geschrieben, The First Good Book on Jim Morrison. Also.
Okay. Gut, nehmen wir auf unsere bisher nicht vorhandene Liste der Film- und Buchtipps. Aber wir haben ja, du hast ja letztens am Bavarian Battle eine Person getroffen,
der Liste führt.
Gesagt hat, dass er gerade dabei ist, diese Liste anzufertigen, gell?
Ja. Ich habe deinen Namen vergessen, wenn du dich vorgestellt hast, aber liebe Grüße gehen raus an dich. Danke für unseren eifrigen Listenschreiber. Es ist der Hammer.
Das wäre der Wahnsinn. Begeistert. Also wenn das Also es ist ja eigentlich herrlich, wenn man gerade vielleicht auch erst anfängt und schon weiß, dass man Soliste bräuchte.
Ja.
Da kann man einfach direkt mitnotieren. Hat man zwei Fliegen mit einer Klappe. Es wäre so schlau gewesen, wenn wir das gemacht hätten.
Vor Anfang an, gell? Aber jetzt ist der Zug schon abgefahren.
Da stellen wir das. Oh mein Gott, so blöd, ey. Deswegen danke an dich. Du rettest unser Leben, wenn diese Liste irgendwann fertig ist. Das wird der Wahnsinn.
Ja.
Und dann können wir sie ja weiterführen, fortlaufend, weil wir dann ja wissen, wo unser Fehler war vorher.
Schön. In diesem Sinne, liebe Schneerosen, genießt diese heißen Tage. Liebe Shake, genieße deinen Ausblick auf die Jungfrau.
Mach ich.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
So ist es. Einen kühlen Kopf bewahren. Und bis in 2 Wochen am Dienstag. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.